Das erste Krypto-Update im Jahr 2024 und was für ein Jahr haben wir schon hinter uns. Wir haben erst gerade so Mitte Februar und es gibt verdammt viel zu erzählen. Markus, schön, dass du wieder da bist. Hi.
Ja, hallo Richie. Frohes Neues, auch wenn es ein bisschen spät ist, aber umso schöner auch bei den Rahmenbedingungen.
Also ich habe mir vorher schon zu dir gesagt, irgendwie früher gab es diese Serie Gute Zeiten, Schlechten Zeiten und wir merken, wir drehen schon so lange Videos und wir gehen immer wieder durch Tal der Tränen und jetzt sieht es halt wieder so, ach, alles ist schön, wobei man auch da sagen muss, in der Vergangenheit auch nach dem Halving ging es häufig schon mal wieder runter. Klar, geht es um Bitcoin, das ist ein langer Punkt, man sieht es an dem Titel von diesem heutigen Video. Aber wir sehen auch zwischendrin natürlich auch wirklich traurige Zeiten, wobei man sagen muss, die schlechten Zeiten bei Bitcoin, wenn man sie richtig einsetzt, sind die Zeiten, wo man günstig an das Zeug rankommt. Also es ist immer eine Frage, wie man es betrachtet. Kapitalschutz first Bitcoin haben wir das Ganze heute genannt. Bevor wir da mal drauf eingehen, ich glaube, da willst du so ein bisschen mal die letzten Wochen und Monate Revue passieren lassen.
Ja, genau. Also Kapitalschutz first Bitcoin. Ich würde jetzt mal sagen, die derzeitige Phase, die wir haben, die ist anders als früher. Du als alter Börsianer, es ist schon mal ganz, ganz gefährlich zu sagen an der Börse, ja,
diesmal
ist alles ganz, ganz anders. Aber ich möchte das natürlich auch unterfüttern mit Argumenten, mit Fakten, die mir eben ganz, ganz wichtig sind und auch natürlich aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe ja mit meiner Plattform CryptoX bin ich 2017 gestartet und 2017, das war so diese Milchmädchen-Hosse an den Kryptomärkten. Damals ist der Bitcoin dann auch schon Richtung 20.000 US-Dollar gefallen, dann haben viele Privatanleger investiert in die unterschiedlichsten Kryptowährungen, natürlich auch in den Bitcoin und dann kam natürlich ein tiefer Kryptowinter 2018, 2019, bevor dann 2020 ein neuer Aufschwung eben kam, nach der Coronavirus-Krise oder nach der Coronavirus-Pandemie, wo wir einen kompletten Ausverkauf dann auch nochmal hatten an allen Assetklassen. Bitcoin ist auf 3.800 Dollar damals gefallen und danach auf rund 68.000 US-Dollar gestiegen und dann wieder im Jahr 2022 mit der Krise FTX, steigende Zinsen natürlich auch, unglaubliche Marktbereinigungen an den Kryptomärkten wieder gefallen Richtung 16.000 Dollar und jetzt stehen wir bei roundabout 50.000 Dollar, wir drehen das Video am Mittwoch, wir sind sogar deutlich jetzt am Mittwoch über 50.000 Dollar, deutlich über 51.000 US-Dollar sogar. Und das Wichtige, was man ja als Quintessenz mitnehmen kann, ist das, was wir in so vielen Videos der letzten Jahre gesagt haben, einfach diszipliniert dabei bleiben, nicht kapitulieren, nicht resignieren, nicht aufgeben, sondern eben in Tranchen dazu zu kaufen. Und derjenige, der es bei Bitcoin gemacht hat, auch bei Ethereum und durchaus auch bei einigen Altcoins, der kann kaum im Verlust sein. Also bei Bitcoin und Ethereum ist es natürlich ganz, ganz schwer im Verlust zu sein, wenn man wirklich in Tranchen immer wieder dazu gekauft hat. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, damals 2017, als ich so angefangen habe, das zu publizieren, eben über Kryptowährungen, da war es eben so, da waren sehr viele YouTube-Videos dominiert, davon schnell reich werden, to the moon, Millionär werden. Das ist natürlich heute auch noch so. Also diese Network-Marketing-Geschichten, die sind nach wie vor da. Aber zur damaligen Zeit wäre jetzt kaum ein konservativer Investor auf die Idee gekommen, ich kaufe den Bitcoin als Kapitalschutzinvestment. Also das war natürlich ausgeschlossen, sondern der Bitcoin war per se ein hochspekulatives Investment, eine Zockerwährung, irgendein Investment in Bits und Bytes und so weiter. Und mir ist eben jetzt über die letzten Jahre auch bewusst geworden, auch durch viele Kundengespräche eben, dass jetzt in den letzten Jahren eben verstärkt Anfragen kamen von Menschen, die schon Millionäre sind, die eben sagen, ich will in den Bitcoin investieren, nicht weil ich Millionär werden bin, will, das bin ich schon, sondern weil ich mein Geld schützen will vor zentralistischen Einflüssen, vor möglichen Kollaps unseres Bankensystems, unseres Geldsystems. Und diese Menschen kaufen mittlerweile, so wie sie seit Jahrzehnten Gold, physisches Gold oder Silber oder Edelmetalle als Absicherung kaufen, jetzt eben verstärkt Bitcoin. Und das ist eben auch ein Grund dafür, dass jetzt eben über diese institutionellen Möglichkeiten, ausgehend auch oder von den USA durch Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs, 11 Stück haben wir da mittlerweile, institutionelle Investoren aus diesen Überlegungen in den Bitcoin investieren als Kapitalschutzinvestment, nicht als to the moon schnell reich werden Investment. Und deswegen, ja, mein aktuelles Buch dazu, Kapitalschutz First, wo eben Geldsysteme der Zukunft eben eine ganz, ganz richtige Rolle spielen. Und ich möchte da ein Kapitel herausgreifen, um das Ganze mal zu veranschaulichen, nicht anhand von kurzlebigen Zahlen, sondern welche Bedeutung aus meiner Sicht der Bitcoin in Zukunft erlangen kann im Hinblick auf die Eichung unseres Geldsystems. Und ich glaube, viele Zuhörer haben sich noch gar nie mit Eichthematiken beschäftigt, wie wichtig, wie dominant Eichungen in unserem Leben sind, was alles geeicht ist. Also wenn du dich im Bad in der Früh auf deine Waage stellst, dann ist das ein geeichtes Instrument. Und wenn du einen Wasserhahn aufmachst, dann kommt da Wasser raus und der Wasserverbrauch, der läuft über einen Zähler und dieser Zähler ist geeicht und der Stromzähler ist auch geeicht. Also jeden Tag sind wir dominiert von enorm vielen Eichungen. Das ist auch gut so, damit eben hier Betrug herausgenommen wird. Aber das Wichtigste in unserem Leben oder eine der wichtigsten Komponenten unseres Lebens, die wir täglich benötigen, ist Geld. Und Geld ist nicht geeicht. Und das ist etwas ganz, ganz dramatisch Schlechtes. Und wenn man sich dessen mal bewusst wird und sich mit Eichsystemen befasst, auch mit der Entstehung von Urmetern oder was bedeutet Kilo, was bedeutet Meter, was bedeutet Liter, wie ist denn das überhaupt entstanden? Das ist für uns was ganz Normales. Ich bestelle einen Liter Bier, eine Maß Bier. Auch da wird nach wie vor natürlich die Eichung vernachlässigt, Oktoberfest. Also ich glaube nie, dass da ein Liter drin ist, aber es ist halt sehr viel Schaum drin. Aber das sind alles so Kleinigkeiten in unserem Leben, die uns nicht bewusst sind. Und die gilt es mal aufs Geldsystem zu übertragen. Und da nachher ein wichtiger Punkt eben aus meinem aktuellen Buch zur Eichung unseres Geldes und warum hier Bitcoin so einen wertvollen Faktor eben in der Zukunft spielen kann.
So, zum Thema Buch kommen wir nachher, weil ich habe auch eins bekommen und da habe ich einen kleinen Anschlag auf dich vor. Aber davor, genau, Marktüberblick. Du hast vorgesagt, wir sind bei fast 1,8 Billionen Marktkapitalisierung vom gesamten Kryptomarkt. Die haben jetzt hier auch mal die CoinMarket-Seite offen. Also allein schon heute wieder 2,4% zugelegt. Wir haben also wieder einen relativ bullischen Tag, auch wenn er etwas schlechter begonnen hat. Das zeigt ja schon, ja klar, das Interesse da. Und vor allem, ja, durch diesen Bitcoin-ETF ist die Marktdominanz von Bitcoin mit über 52% auch wieder sehr, sehr stark, würde ich mal behaupten.
Genau, also wir haben mittlerweile jetzt durch diesen Kursanstieg am heutigen Mittwoch auch die Marke von 1 Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung beim Bitcoin wieder überschritten. Ist das jetzt bedenklich? Sehen wir jetzt vielleicht sogar wieder eine Blasenbildung? Auch wenn wir mal auf den Crypto Fear and Greed Index schauen, also auf das Sentiment, da bewegen wir uns jetzt wieder im Bereich der Gier, also bei Werten von deutlich über 70 Punkten, also bei 74 Punkten ist ja klar, wenn der Bitcoin innerhalb relativ kurzer Zeit jetzt auf über 50.000 Dollar steigt, dass dann auch die Gier zurückkommt an die Märkte. Deswegen tun so Marktbereinigungen auch sehr, sehr gut. Aber ich sehe das jetzt derzeit eben nicht als bedenklich, sondern ich bewerte die Kursentwicklungen sogar als sehr, sehr gesund. Und man kann ja auch immer mal wieder Vergleiche ziehen in Bezug auf die Marktkapitalisierung. Also wir sehen beim Bitcoin eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar, Meta Platforms Inc., also Facebook, WhatsApp, Instagram, das Unternehmen von Mark Zuckerberg, das hat auch roundabout eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar. Und wenn wir uns mal die gesamten Kryptomärkte uns anschauen, da liegen wir bei einer Marktkapitalisierung bei 1,8 Billionen US-Dollar. Nvidia, der Chip-Gigant, hat auch eine Marktkapitalisierung von 1,7 Billionen US-Dollar. Also ich will das jetzt nicht fundamental vergleichen und sagen, okay, dann ist das eine günstig oder das andere teuer. Das kann man daraus nicht ableiten. Aber was mir eben wichtig ist, wir stehen nach wie vor ganz am Anfang einer großen Entwicklung an den Kryptomärkten, beim Bitcoin, bei Ethereum und auch bei einigen anderen weiteren Kryptowährungen, die eben in Zukunft auf Adaptionen, auf Anwendungen treffen werden, die eben integriert werden in die unterschiedlichsten Systeme unserer Finanzwirtschaft und unserer Realwirtschaft. Ein weiterer durchaus sehr interessanter Indikator ist immer mal der Blick auf die Google-Suchanfragen, also die Google-Trends auch. Ich bin ja da letztes Mal auch darauf eingegangen, im letzten Krypto-Update, welche Kryptowährungen werden wo besonders gesucht. Also man kann mit Google Trends wissenschaftlich jetzt nicht unbedingt arbeiten, aber man kann dort interessante Dinge eben herausarbeiten. Und es ist sehr interessant, dass wir in der Vergangenheit immer eine hohe Korrelation hatten zwischen steigenden Google Trends, Suchanfragen nach Bitcoin und stark steigenden Bitcoin-Kursen. Also wenn jeder sucht, dann kauft er auch. Das ist ein Indikator eben dafür, dass Bitcoin gerade im Interesse von vielen Menschen ist. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, weil die alle kaufen, steigt der Kurs. Das ist aber jetzt nicht so. Die Google-Suchanfragen liegen in Relation zum Kurs des Bitcoin auf dem Allzeittief. Das heißt also, die ganzen vielen Menschen, die suchen gar nicht nach Bitcoin, und weil sie nicht nach Bitcoin suchen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie eben auch gar nicht kaufen. Das heißt, wir haben eben hier bei dem derzeitigen Kursanstieg mit hoher Wahrscheinlichkeit und aus meiner Sicht eben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Privatanleger-getriebene Hosse. Ich kenne das auch aus vielen Gesprächen. Da stehen nach wie vor viele immer nach wie vor an der Seitenlinie. Die schauen den Kursen zu. Die haben sich natürlich auch viele Angst machen lassen. Damals, das ist nicht lange her, das ist ein Jahr her, als FTX dann pleite ging, als das wie eine Kernschmelze im Kryptosystem ausgeschaut hat. Man hat dann gewartet, wann geht jetzt Binance auch noch hops? Dann ist der größte Marktplayer weg oder kollabiert. Kann das ein Lehman-Moment werden für die ganze Kryptoindustrie? Fällt der Bitcoin dann vielleicht unter 10.000 US-Dollar? Da warte ich lieber mal, ich werde von Ängsten dominiert. Ja, und jetzt stehen wir wieder bei 50.000 Dollar und ich bin selber davon überzeugt, vielen Privatinvestoren, die sind sich immer dieser Entwicklung als neue Anlageklasse erstens noch gar nicht bewusst. Und wenn sie sich bewusst sind, dann stehen sie von ihren Allokationsbestandteilen nach wie vor an der Seitenlinie. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, das wahrzunehmen, wenn man sich nur in diesem Crypto-Space bewegt oder nur in diesem Bitcoin-Space, vielleicht sogar Bitcoin-Maximalist ist, dann sind einem diese Entwicklungen fremd, sondern dann wartet man, bis sein Gehalt kommt und dann versucht man alles zum Investieren nur in den Bitcoin-Stack-Satz, um eben hier weiter zu partizipieren. Und mit was ich mich auch in letzter Zeit befasst habe, also ich plane in Zukunft auch mal wieder ein weiteres Buch zu schreiben, wo ich eben plane, dann auch mal psychologische, mentale Komponenten stärker mit einfließen zu lassen. Deswegen befasse ich mich auch in letzter Zeit schon sehr, sehr stark damit. Und was mir jetzt auch im Bitcoin-Space aufgefallen ist, ist ja zwischen technologisch getriebenen Dingen oder ökonomisch getriebenen Dingen. Manche fallen dann ein bisschen mehr in die Ideologie oder sogar in den Dogmatismus. Aber ich habe jetzt zwei Gruppen auch mal identifiziert, die sehr interessant zu beobachten sind. Die eine neigen eher dazu, zu den Frugalisten zu gehören, und die anderen eher zu den Hedonisten. Also ein klassischer Hedonist, super, alles steigt, ich kaufe mal einen Lamborghini. Und die Frugalisten im Bitcoin-Space, da gibt es ganz interessante Personen, denen ich auch gerne mal zuhöre, wobei das nie mein Lebensmodell jetzt wäre, aber die verkaufen ihr Auto. Also die sagen, ich reduziere alles in meinem Leben, Frugalismus, also auf ein Minimum, und stacke dafür Satz. Also ich kaufe dafür Bitcoin. Ich lebe in einer kleinen Wohnung, in einem Zimmer, 12 Quadratmeter. Ich verbrauche nicht viel für Essen. Ich schränke mich auch ansonsten weiter ein. Ich verkaufe sogar mein Auto oder ich verkaufe sogar eine Immobilie und kaufe dafür eher Bitcoin. Also diese frugalistische Herangehensweise. Und der andere Punkt ist eben dann eher die hedonistische Herangehensweise, zu sagen, okay, ich lebe, ich reise, ich verbrauche auch das Ganze. Nur, das ist natürlich auch dann auch möglich, also wenn man es jedenfalls nachhaltig versucht zu machen, wenn man sich dann schon Vermögen aufgebaut hat, wenn man eben dann auch Bitcoin ausgeben möchte. Und ich komme ja auch von der Bank und bei uns war es ja früher auch immer so, als Bankkaufmann beziehungsweise als Vermögensmanager, wir wollten natürlich auch das Geld in der Bank behalten, also dass das Geld nicht ausgegeben wird von den Kunden. Aber Geld ist am Ende des Tages natürlich auch ein Mittel zum Zweck. Und für mich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, für mich steht halt an erster Stelle die Lebensqualität. Und jetzt ist es eben so, jeder definiert die Lebensqualität anders. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin super confident, ich bin super zufrieden mit meiner Lebensqualität, wenn ich jeden Monat Bitcoin sparen kann und ich schränke mich komplett ein, super, wenn das passt, alles in Ordnung. Auf der anderen Seite genauso. Es muss am Ende des Tages eben, Lebensqualität ist die höchste Rendite, die man erzielen kann. Und das definiert eben jeder anders. Aber das ist für mich momentan so interessant, eben zu beobachten, wie sind jetzt die unterschiedlichen Gruppierungen in dieser Bitcoin-Welt und dann natürlich auch in der gesamten Kryptowelt. Und natürlich gibt es da auch jetzt schon wieder die ersten, die natürlich Angst haben. Und zwar jetzt nicht Angst primär derzeit, dass die Kurse fallen, sondern dass sie weglaufen oder dass sie vielleicht auch schon weggelaufen sind. Und auch da ist es so, wenn man in der Situation jetzt eben derzeit ist, der Bitcoin-Kurs, Ethereum-Kurs, die Kryptomärkte, das wird jetzt keine Einbahnstraße zu den 100.000 sein, sondern wir werden nach wie vor auch mal wieder massive Rücksätze haben und hohe Volatilitäten. Also auch jetzt gilt das wie in der tiefsten Depression, was ich gesagt habe, auch jetzt Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Also jetzt nicht sagen, okay, bevor man alles wegläuft, haue ich jetzt alles rein, sondern einfach auch jetzt einen Sparplan machen. Das macht auch Sinn, es ist nie zu spät und es stehen ja noch so viele Menschen erst vor der Tür. Auch BlackRock, Fidelity, Templeton, Van Eck, die sprechen ja ihre Kunden auch jetzt erst an. Also da kommen zwar derzeit jeden Tag enorme institutionelle Gelder rein, aber dieser Lauf, der wird noch sehr, sehr lange weitergehen. Und nochmals, wir stehen in dieser Entwicklung nach meiner Überzeugung eben ganz, ganz am Anfang. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und so wie man bei massiv fallenden Kursen eben die Disziplin beibehalten muss, muss man die Disziplin in Bezug auf die Kaufdisziplin auch bei steigenden Kursen eben beibehalten.
Vielleicht zwei Dinge als Einwand noch. Ein großer Vermögensverwalter steht ja auch noch an der Seitenlinie. Bisher ist ja Vanguard ganz klar nicht pro, sondern contra Bitcoin, weil er ganz klar sagt, sogar Produkte, die auf Bitcoin laufen, können auf ihren Plattformen nicht gehandelt werden. Also da kann irgendwann vielleicht sogar nochmal ein Schnaps oben drauf gelegt werden, wenn er sich doch dann merkt, Mensch, die Konkurrenz, die macht es ganz gut, die verdient damit ordentlich und Vanguard kann sagen, was er will, die wollen auch Geld verdienen und der BlackRock oder iShares ETF war der erfolgreichste ETF der letzten, ich glaube, 10 oder 20 Jahre, der aufgelegt wurde mit so extremer Nachfrage. Und das Zweite, wo ich mal gespannt bin, wenn wir nachher auf das Thema Bitcoin und die ETF-Anbieter eingehen, ist das Thema, ja, wir werden sicherlich wieder auch fallende Märkte sehen, aber deine Einschätzung, durch das große Geld, das gekommen ist, wird es weiter so extrem volatil bleiben oder schätzt du, dass es vielleicht etwas schwächer ist, die Volatilität und dadurch vielleicht auch der Bitcoin nicht mehr ganz so extrem 4 Jahreszyklen hat mit 2 Jahren tief betrübt und 2 Jahren hochjauchtend, ob das sich ein bisschen anpasst. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Davor hast du mal was zugeschickt, wo es mal grundsätzlich darum geht, okay, der Preis, der steigt beim Bitcoin. Ja, aber wird das Ding überhaupt irgendwie angewandt? Gibt es da Transaktionen? Braucht man das denn überhaupt? Weil ja, klar, du und ich, wir sind auch ganz klar, um ehrlicherweise zu sagen, stark unterwegs im Hodeln. Wir legen sehr viel zur Seite. Ich habe, glaube ich, noch nie Bitcoin verkauft, sondern nur mal meinem Neffen verschenkt zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Aber verkauft, ehrlich gesagt, noch nie. Aber man sieht, die Transaktionsvolumina nehmen ja trotzdem ganz ordentlich zu.
Genau, also das ist eine sehr, sehr stetige Entwicklung. Richie, darf ich nur einen Punkt zu Vanguard sagen? Also mir sind diese Pressemitteilungen oder beziehungsweise diese Aussagen, die sind ja als vollkommen paradox zu werten, weil du ja auch gerade den Begriff gesagt hast, Vanguard ist jetzt kontra oder gegen Bitcoin. Also welche Gesellschaft ist denn einer der Hauptaktionäre von MicroStrategy und in was investiert MicroStrategy? Bitcoin. Also ich kann doch nicht sagen, okay, ich bin vollkommen gegen Bitcoin, deswegen lege ich kein Bitcoin-Produkt auf, investiere dann aber in eine Aktiengesellschaft, die MicroStrategy, die nur mittlerweile im Prinzip einen Bitcoin-Fonds hat mit einer angeschlossenen Softwareabteilung. Also so wie man früher mal gesagt hat, Siemens ist eine Bank mit angeschlossener Elektroabteilung oder die Deutsche Bank ist eine Rechtsanwaltskanzlei mit angeschlossener Bankabteilung. Also das ist ja vollkommener Nonsens. Und der Druck der Kunden wird ja dann auch kommen bei Vanguard. Die sagen ja, Moment mal, alle investieren in Bitcoin und ich kann es bei euch nicht. Okay, dann wechsle ich halt. Das ist genauso wie bei Grayscale GBTC, also beim Grayscale Bitcoin Trust. Ja, wenn der halt 1,5% verlangt, und die anderen verlangen teilweise 0,21%, dann verkaufe ich den und kaufe einen anderen. Also das Gute ist eben, dass wir mittlerweile eine große Prosperität in der im Wettbewerb auch haben. Und das bei Vanguard ist ungefähr so, wie früher auch mit BlackRock oder teilweise JP Morgan, Jamie Dimon. Also man hetzt nach außen voll gegen den Bitcoin und im Hintergrund baue ich eine komplette Handelsabteilung für Blockchain-Funktionalitäten auf. Deswegen muss man das immer mal ein bisschen anders werten. Also es kann nicht sein, dass Vanguard gegen Bitcoin ist. Deswegen muss andere Gründe haben. Vielleicht sind die intern noch nicht so weit. Vielleicht haben sie es einfach auch verschlafen. Wollen es also die Strukturen aufzubauen, aber die werden früher oder später kommen.
Bin ich ganz deiner Meinung. Es ist nur wichtig, dass wir verstehen, da gibt es sogar noch einen großen Player, dass wir zum Thema ETF sogar noch eine Steigerung haben könnten, dass der vielleicht auch irgendwann anbietet. Und verrückt ist ja bei denen, nicht nur sie selber legen nichts auf. Und vor Jahren haben wir uns unterhalten, intern haben die Banken sich um das Thema gekümmert, hatten kein Produkt, deswegen haben sie nach außen zu den Kunden und zur Presse gesagt, das ist doof. Aber Vanguard untersagt ja sogar den Handel mit Bitcoin-ETFs auf ihren Plattformen von Fremdanbietern. Sie gehen schon ziemlich weit, dass den Kunden ja gar keinen Zugriff geben. Und ich bin gespannt, wie lange sie dem Druck der Kunden standhalten können oder ob sie doch, weiß nicht, im Laufe des Jahres vielleicht doch noch ein Vanguard-Spot-ETF kommt. Wird spannend auf jeden Fall.
Also ich würde jede Wette machen, dass wir in diesem Jahr nochmal eine Nachricht dann im Krypto-Update machen. Vanguard hat jetzt auch einen Bitcoin-Spot-ETF und wahrscheinlich gleich dazu noch ein Ethereum-Spot-ETF rausgebracht.
So, jetzt aber zu den Transaktionen, die stetig, ich sag mal, gerade auch in schlechten Zeiten, aber vor allem jetzt natürlich ordentlich zulegen.
Genau, also heute mal ein paar mehr Blockchain-Daten, weil eins ist ja jetzt auch mal ganz, ganz wichtig. Wir werden das Bitcoin-Halving sehr bald auch schon haben, nämlich roundabout 19. April, 20. April irgendwie um dem Dreh herum. Und da wird es natürlich einen massiven Impact haben, wenn man immer jetzt sagt, ja, das Halving ist ja super, das wird nochmal ein totaler Kurstreiber sein. Ja, ist grundlegend mal richtig, das zeigt ja auch die Vergangenheit. Aber es wird auch ein massiver Stresstest sein für die Miner. Weil es ist ja so, das muss man ja auch mal ganz klar betonen, wenn ich ein Unternehmen habe, ich verkaufe ein Produkt und auf einmal gibt's ein Datum, zu diesem Datum halbiert sich meine Marge. Also da halbiert sich mein Einnahmen. Das ist das, was beim Bitcoin aus meiner Sicht eben passiert. Halbieren sich dann auch die Stromkosten, die Energieaufwendungen, die Infrastrukturkosten, auch für die Anschaffung neuer Hightech-ASIC-Produkte und so weiter? Ja, wahrscheinlich nicht. Also jedenfalls nicht in Bezug auf die Stromkosten, also die Energieaufwendungen, das ist nicht zu erwarten. Deswegen wird das natürlich für viele Miner auch ein Stresstest sein. Deswegen sind auch diese Daten eben von Blockchain.com, wo man eben hier ja wirklich eine super Datenmaterial hat, die jeder frei kostenlos abfragen kann, mal ganz, ganz interessant. Man sieht das eben an den Transaktionen des Bitcoin. Das ist ja fast eine Linie wie ein Geldmarktfonds. Also wir haben hier ein stetiges, nachhaltiges Wachstum, eine Zunahme, die Anwendungen nehmen zu. Das ist mal ein ganz, ganz positiver Faktor. Ein weiterer Punkt ist dann die Systemstabilität der Bitcoin-Blockchain, der besten Blockchain, die es eben gibt.
Ist der Computernetzwerk, was man sieht, besser als viele Bankennetze oder europäische Zahlungsdienstnetzwerke, wie wir schon öfter festgestellt haben?
Genau. Es gibt eine Internetseite bitcoinuptime.org. Da wird eben klar dokumentiert, wie lange war die Bitcoin-Blockchain down. Und der Wert liegt bei 99,9 irgendwas Prozent. Irgendwann 2013 und 2015 gab es mal Zeiten, aber seither, das ist super stabil. Und man sieht es ja genau, also hier diese Internetseite mit 99% das passt schon. Und man sieht ja, dass eben, dass das keine Selbstverständlichkeit ist bei Blockchains oder auch bei Kryptowährungen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich immer irgendwas lese, Solana ist mal wieder down. Und das ist jetzt nicht irgendeine Hinterhof-Blockchain, sondern wenn man auf coinmarketcap.com schaut, dann liegt die, wenn man die Stablecoins mal ausklammert, also Tether irgendwo, kommen die nach dem Bitcoin und nach Ethereum mittlerweile.
Nummer 3, ja.
Genau, also wenn man Tether rausnimmt als Stablecoin, ist Solana Nummer 3 und diese Blockchain ist ja gefühlt ständig down, also ständig irgendein Ausfall. Also deswegen ist es schon auch bemerkenswert. Und ich muss auch jetzt mal mit Blick auf Solana wirklich mal sagen, ich hätte nie gedacht, dass Solana so ein Comeback schafft, weil man darf nicht vergessen, Solana war stark verzweigt mit FTX, der Kryptobörse, die untergegangen ist. Also, dass derartige Entwicklungen auch jetzt hier möglich war, die sind damals unter $10 gefallen, also nach dem FTX-Crash. Also das ist natürlich auch eine beeindruckende Stärke. Es ist aber natürlich schon zu hören und fragen, wie substanziell wird das dann in Zukunft sein? Weil da muss man natürlich auch liefern in aller allen voran natürlich auch in Bezug auf die Anwendungen.
Wobei man fairerweise sagen muss, wir haben jetzt den 14. Februar, die waren dieses Jahr erst einmal down, da gab es schon schlimmere Zeiten.
Aber einmal down von der Blockchain?
Ich zeige dir mal ganz kurz zum Thema Bitcoin, genau. Damit muss man halt konkurrieren dann, klar.
Ja, genau.
Wobei man halt sagen muss, fairerweise, die haben auch andere Geschwindigkeitsansprüche und so weiter, aber nichtsdestotrotz, man sieht halt mal, Bitcoin ist definitiv das stabilste Netzwerk, das wir einfach haben und das über eine lange Zeit hinweg und da ist halt die Messlatte ziemlich, ziemlich hochgesetzt und das ist ja auch ein Grund des Wertes von Bitcoin, eine Stabilität, eine Sicherheit und natürlich auch die Sicherheit, wie viel Miner im Hintergrund arbeiten, um das Ganze zu validieren. Aber da kommen wir gleich dazu, wenn wir dann sagen, welche Arbeiten müssen die Miner denn tun, weil die wird ja auch immer schwerer. Neben der Anzahl der Transaktionen müssen die Miner auch mehr und mehr Rechenleistung reinstecken in ihre Arbeit.
Genau, also wichtig ist auch mal immer zu beurteilen, wie ist denn wirklich die Hashrate-Verteilung? Also, weil wenn man immer von Dezentralität spricht, dann ist es ja gefährlich, wenn jetzt die Miner doch zu zentralisiert sind. Und diese Hashrate-Verteilung, also die Mining-Leistung-Verteilung, ist aus meiner Sicht nach wie vor in Ordnung. Es ist aber für die Zukunft, glaube ich, schon wichtig, diese Grafik, also diese Verteilung, diesen Kuchen weiter zu beobachten, weil von diesen kleinen werden in Zukunft, also mit dem kommenden Halving und auch mit den weiteren Halvings, einige vermutlich wegfallen, weil sie es eben nicht mehr schaffen, konkurrenzfähig zu sein, mit der Hälfte der Mining Rewards profitabel zu arbeiten. Und das birgt natürlich Gefahr mit zunehmenden Halvings, dass wir hier im Mining-Sektor eine Konzentration bekommen könnten. Muss nicht sein, aber könnte sein, weil es ökonomisch eben dafür spricht, dass das sich Ganze zu stark konzentriert. Deswegen ist auch das immer ganz, ganz wichtig zu betrachten. Aber aus heutiger Sicht, klar, gibt es da diese drei ganz großen oder diese vier ganz, ganz großen Mining-Pools und vielleicht werden in Zukunft da auch noch nur 4, 5, 6 bleiben. Aber solange diese 4, 5, 6, 7, 8 bleiben und sich das ordentlich verteilt, sehe ich da auch jetzt keine große Gefahr dahingehend. Aber für einzelne Mining-Aktien, es sind ja auch einige Unternehmen börsennotiert, da muss man natürlich auch mal schauen, ob die weiterhin korrelieren mit dem steigenden Bitcoin-Kurs. Also der Bitcoin-Kurs steigt, ob dann diese Mining-Aktien auch weiter boomen, weil die haben eben weniger Erträge und derzeit werden ja auch schon sehr, sehr viele Bitcoin auf den Markt gegeben, eben durch Verkäufe von Miner. Und teilweise ist es aus meiner Sicht eben so, dass hier eben auch die Kurse genutzt werden, um hier ein Kapitalpolster auch zu schaffen, dass man nicht, wenn dann die Mining Rewards im April sich eben halbieren, dass man dann gleich in irgendeine Problematik kommt, eine wirtschaftliche Problematik, also dass man sich eben hier auch mal Rücklagen bildet. Und es gibt noch einen anderen Chart. Also ich weiß nicht, haben wir die Hashrate uns schon angeschaut?
Noch nicht, aber vielleicht noch ganz kurz gerade zu dem Thema Aktien, die börsennotiert sind. Momentan sind die ja fast schon so was Ähnliches wie ein Krypto-Hebelprodukt, die häufig auf den Bitcoin-Preis mit dem Faktor 2 oder 3 sogar reagieren. Aber man muss halt das Risiko bewusst sein, die Halbwertszeit bis zum Hashrate oder bis zum Halving-Ereignis, die ist gering. Wobei man auch eins sagen muss, wenn man die Zahl der steigenden Transaktionen ansieht, ne, da habe ich sie dann. Das heißt ja auch dafür, die verdienen ja zum Glück auch an den Transaktionen. Und mittelfristig wird man vielleicht irgendwann in den nächsten, weiß nicht, 5, 8 Jahren dazu kommen. Ja, natürlich, der Mining Reward ist wichtig für die Miner, aber wenn die Umsätze weiterhin so groß bleiben, ist natürlich auch das ein wichtiger Ertragsfaktor. Und es gibt jetzt schon manche Miner, die an manchen Blöcken mehr durch diese Transaktionsgebühren verdienen als am Mining Reward. Und das wird ab nächstem Halving im nächsten Zyklus wahrscheinlich noch wichtiger werden und man kann nur hoffen, dass irgendwann das Netzwerk auch weiter so aktiv genutzt wird und nicht nur alle hodeln, sondern auch Transaktionsgebühren entstehen, damit die Miner auch darüber über die Runden kommen. Aber jetzt zu dem Thema Hashrate, was du gerade angesprochen hast.
Da kann ich auch noch kurz was dazu sagen, weil das muss man glaube ich auch noch stärker differenzieren. Die Miner haben sich natürlich auch dumm und dämlich verdient durch den Ordinal Boom. Also, dass man jeden Quatsch jetzt auf die Bitcoin-Blockchain auch irgendwie eingeschrieben hat, also mit diesen ganzen Ordinals und auch diesen ganzen NFTs und was da jetzt eben auch für Auswüchse kamen. Das hat ja wiederum dazu geführt, dass die Mining-Fees exorbitant teilweise angestiegen sind und zufälligerweise habe ich gestern ein bisschen was übertragen und da war die Übertragungsgebühr in der Bitcoin-Blockchain $3,60. Also ich habe das auch schon mal anders gesehen, wo das 20, 25, $30 war. Also da ist der Anteil der Miner, also der Ertragsanteil der Miner derzeit sehr, sehr gering. Gut, es kann jetzt in Zukunft wieder sein, dass es da derartige Sondereffekte gibt. Aber ich glaube, oder es könnte sein, dass dann sich eben dieser Zahlungsverkehrs-Bitcoin-Anteil verlagert auf das Lightning Network. Und im Lightning Network hat ja der Miner jetzt nichts per se davon, dass er da was verdienen kann. Und das wird halt dann sein, also wenn Bitcoin wirklich auch als Zahlungsverkehrsmedium eingesetzt wird. Und das ist halt nach wie vor zu hinterfragen, weil ich glaube, die meisten unter uns, die nutzen ja den Bitcoin auch als Store of Value, also als Wertaufbewahrungsmedium wie Gold. Und ich weiß gar nicht, wie viele Lightning-Transaktionen ich gemacht habe. Ich glaube 3. Und es war halt einfach mal zum Testen. Und dann war es wieder aus. Und ansonsten macht man eine Bitcoin-Transaktion halt, um irgendwas zu sichern oder was zusammenfassen von der einen Hardware-Wallet auf die andere Hardware-Wallet oder irgendwas zum Konsolidieren. Also bei mir jetzt zumindest. Also deswegen gibt es da jetzt keinen großen Anteil für die Miner. Und das Ordinals-Thema, das ist bei mir komplett vorbeigegangen, also selber investitionsmäßig, weil ich davon relativ wenig halte, beziehungsweise wenn man in diesem NFT oder in diesem Art-NFT-Segment tätig sein will, gibt es, glaube ich, andere sinnvollere Möglichkeiten. Also das muss man eben mal schauen. Fakt ist, mit Blick eben auf die Transaktionen oder auf die Hashrate vor allem, die Hashrate notiert auch seit Wochen eigentlich fortlaufend auf neuen All-Time-Highs. Und wenn man auch auch die Network Difficulty anschaut, also eine Adjustierung immer in Bezug auf Preis und auch auf die Hashrate, dann ist natürlich der Schwierigkeitsgrad, jetzt Bitcoin zu minen, auch exorbitant hoch. Und das verteuert natürlich das Bitcoin-Mining ganz, ganz signifikant. Und dann in Kombination mit der Halbierung der Mining-Rewards wird das ein Belastungsfaktor für die Miner sein. Also das muss man natürlich auch eben im Blick halten.
Vielleicht all die sich immer noch wundern, was der Markus sagt, wahrscheinlich so gegen 19. April könnte das Halving kommen. Ihr seht ja, im gewissen Intervall wird diese Hashrate angepasst, die Schwierigkeit angepasst, die Difficulty angepasst, damit man dann wieder justiert und sagt, okay, jetzt brauchen wir wieder 10 Minuten im Schnitt. Manche Blöcke sind schneller, manche Blöcke sind langsamer. Und von einer Anpassung zur nächsten Anpassung kann es ja wieder zuvor kommen, dass manche Blöcke vielleicht in 9 Minuten schon gefunden werden. Und deswegen kann man halt, je näher wir zum Halving-Effekt oder entkommen, je genauer kann man das sagen. Aber in 4 Jahre in die Zukunft zu schauen, kann man es nicht. Und deswegen ist es immer so ungefähr 19. April, 18., 20. Je näher wir drankommen, je genauer wissen wir das, weil einfach diese Anpassung der Rechenpower an die rätselige Schwierigkeit nicht minütlich passiert, sondern in gewissen Intervallzeiten. Und darum ist man da etwas ungenauer, je weiter man weg ist.
Genau, und es gibt ja auch noch andere Effekte. Also wer weiß, was Nvidia noch in Zukunft für Produkte auf den Markt bringt, wo dann eben die Rechenleistung derart erhöhen, dass die Energiekosten vielleicht gar nicht in gleichem Maße mitsteigen oder der Einsatz von Quantencomputern. Also da wird in naher Zukunft natürlich auch noch sehr, sehr viel passieren, wo man eben es dann beobachten muss.
Ja, definitiv. Gerade Quantencomputer, die ersten Aktiengesellschaften, die sich damit beschäftigen, sind ja auch langsam am Horizont aufgetaucht. Das wird sicher das nächste spannende Thema werden, wie sich dann auch das Netzwerk gegen Quantencomputer wehrt, um einfach auch quantensicher zu sein, in Anführungszeichen.
Genau. Ja, und jetzt würde ich mal ein bisschen auf die Makroökonomie eingehen, auch aus aktuellem Anlass natürlich. Also wie gesagt, Video Mittwoch, gestern Dienstag wurden in den USA die Verbraucherpreisdaten, die Verbraucherpreisinflation eben veröffentlicht, die Daten zur Verbraucherpreisinflation CPI. Und da ist es ganz interessant, dass Jerome Powell, also der US-Notenbankpräsident, auf seiner letzten Notenbanksitzung auf der Presseerklärung eben gesagt hat, ja, mit den Zinssenkungen müssen wir einfach vorsichtig sein, weil wir uns nicht sicher sind, ob wir nicht massive Sondereffekte haben bei der Inflationsrate, dass die so zurückgegangen ist. Also wir müssen schauen, ist die Inflationsrate, geht die wirklich nachhaltig zurück? Und ein ganz, ganz weiterer wichtiger Punkt ist in dieser Presseerklärung auch beinhaltet, weil es nicht mehr beinhaltet ist. Und das ist für mich was ganz, ganz Entscheidendes. Ich war ja über Weihnachten und über Neujahr ein paar Wochen oder ja 2 Wochen in New York war mal wieder ganz, ganz toll. Und da ist mir auch aufgefallen, wie viele Schilder da im Büroimmobilienbereich eben rumhängen, for rent und for sale. Also auch in Manhattan oder gerade natürlich in Manhattan. Das heißt, bei der aktuellen Notenbanksitzung, bei der letzten Notenbanksitzung ist die Passage herausgenommen worden, dass die Fed das US-Bankensystem als sehr solide beurteilt. Das heißt, wenn diese Passage herausgenommen wird, dann heißt es im Umkehrschluss, das liest zwar dann keiner mehr, weil es nicht drin steht, aber vorher war es drin, jetzt steht es nur mehr drin. Das heißt, ja, beurteilt dann die Fed das US-Bankensystem nicht mehr als solide. Und zwar offensichtlich ja, weil was jetzt auch in den letzten Wochen passiert ist, wir haben einen gigantischen Zusammenbruch von Regionalbanken in den USA, gerade in New York. Also eine Regionalbank in New York, die ist da im Aktienkurs innerhalb von 2 Tagen um über 40% gefallen. Aller Long ist sie mittlerweile um über 60% gefallen. Und der Grund ist jetzt nicht so wie im Frühjahr 2023, die steigenden Zinsen und eben fehlerhaftes Risikomanagement im Aktiv-Passiv-Bereich, sondern Gewerbeimmobilien. Also Finanzierungen von Gewerbeimmobilien, hier kommen eben auf Banken in den USA gigantische Abschreibungen zu. Und das ist natürlich nicht nur in den USA, das trifft auch Frankfurt, das trifft auch viele andere Regionen. Ich habe das neulich mal einen Bericht dazu geschrieben für meine Leser von Kapitalschutz Vertraulich, der hat eben geheißen Bankencrash durch Homeoffice. Und das Homeoffice ist natürlich ein ganz, ganz großer Treiber für das Ganze. Ausgehend von der Coronavirus-Pandemie war es eben so, dass man die Mitarbeiter alle ins Homeoffice geschickt hat. Und nach der Coronavirus-Pandemie sind eben viele im Homeoffice geblieben, haben auf eine 2- oder 3-Tage-Woche umgestellt. Ich meine, du bist ja auch ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, du stehst jetzt auch weniger auf dem Parkett an der Börse Stuttgart, bist auch ab und zu mal
ein, zweimal die Woche bin ich in Stuttgart, aber meistens, gerade wenn ich drehe, bin ich daheim auch besser aufgestellt. Aber ja, und auch wir merken halt, wir haben gewisse Gebäude, die wir vorher noch angemietet haben, daneben, links und rechts, auch aufgegeben, weil wir gesagt haben, die Räumlichkeiten können wir auch noch ein bisschen kleiner machen. Das ist natürlich das Beispiel. Man liest ja auch dann nicht nur jetzt in den USA, sondern insgesamt weltweit, ja, Immobilienkrise oder nächste Krisenherd, den wir vielleicht haben, auch vielleicht weltweit, ganz klar.
Ja, also ist ein großes Problem, also diese Gewerbeimmobilienkrise. Man sieht sie auch, wir haben ja in Europa, gerade im deutschsprachigen Raum, einen gigantischen Player, der da kollabiert, gerade vor unseren Augen mit Signa Holding, also das Unternehmen von René Benko aus Österreich. Wenn man sich jetzt vorstellt, KDW ist pleite, also Kaufhaus des Westens ist pleite, oder Oberpollinger in München oder das Alsterhaus in Hamburg, dem gehört übrigens auch das Chrysler Building, oder in Hamburg, ist ja auch super peinlich, da steht jetzt praktisch eine Bauruine, halb fertig, dieser Elb Tower, den man da den Rohbau hingesetzt hat, man weiß gar nicht, was macht man jetzt mit dem Ding da, reißt man es wieder ab, kann man es verkaufen und so weiter. Also das sind natürlich gigantische Krisenherde. Und deswegen glaube ich, dass eben das Potenzial jetzt, die Zinsen, dass die wieder steigen oder längerfristig sehr hoch bleiben, ist fast ausgeschlossen. Sollte sie es tun, dann wird der Bankensektor große Gefahr laufen, dass er unter einen massiven Druck bekommt. Und das ist ja wieder positiv für den Bitcoin, wie man auch im Jahr 2023 in dieser Krise, in dieser Bankenkrise, Regionalbankenkrise in den USA schon gesehen haben. Weil dann kommt auch wieder diese Kapitalschutzfunktion des Bitcoin zum Tragen. Und jetzt am gestrigen Dienstag war es eben so, sehr interessant, diese Verbraucherpreisdaten, CPI, haben eben das, was Jerome Powell, den US-Fed-Präsident, schon gesagt hat, bestärkt, weil die kamen leicht negativer als erwartet. Die Prognose lag zum Beispiel eben bei der Verbraucherpreisinflation, bei der normalen Verbraucherpreisinflation bei 2,9%. Gekommen sind sie damit 3,1%, also 0,2% höher. Und bei der wichtigen Core Inflation, also bei der Kerninflationsrate, wo man die Preistreiber Energie und Nahrungsmittel eben herausrechnet, bei 3,9% anstatt 3,7%. Man hat es am gestrigen Tag, also am Dienstag, dann eben gesehen. Die Aktienmärkte sind auf Tauchstation gegangen. Diese Grafik hier, die Fed Fund Futures, das sind also Derivate eben auf die US-Zinsen, die sind explodiert. Also wenn ich jetzt explodiert sage, dann kann jetzt vielleicht einer sagen, mein Gott, 2,82%, und der Miller sagt, er explodiert. Für ein Anleihensegment, für zinstragende Produkte, ist das eine Explosion an einem Tag. Also das ist so, wie wenn eine Aktie um 20-30% zusammenbricht oder um 20-30% steigt. Also das sind gigantische Verwerfungen, die hier stattgefunden haben an den Rentenmärkten. Die Aktienmärkte sind abgetaucht und auch der Bitcoin ist eben deutlich zurückgekommen, hat eben deutliche Kursverluste verzeichnet, weil natürlich auch Kryptowährungen sehr zinssensitiv sind. Aber es haben die ETF-Zuflüsse beim Bitcoin, bei den Kryptowährungen komplett nicht aufgefressen, sondern komplett kompensiert, also komplett egalisiert. Und das ist eben ein sehr, sehr positives Zeichen, dass wir trotz diesem makroökonomischen Gegenwind, trotz dieser sehr, sehr schlechten Zahlen, diesen Ausverkauf innerhalb von 24 Stunden wieder absorbiert haben und jetzt deutlich über 51.000 US-Dollar gestiegen sind. Und was ich eben auch immer als sehr, sehr positiv bewerte, ist, dass man immer einen Blick hat eben auch auf die Open Interests, sowohl Long als auch Short. Also was bauen sich denn für spekulative Elemente auf? Und da waren eben sehr viele Anleger die letzten Tage dann überhebelt, also überhebelt, long positioniert und die spült's dann bei einem Rückgang immer aus den Märkten. Und es ist immer toll, wenn es diese gehebelten Positionen aus den Märkten spült, weil das sind reinige Gewitter, das ist gesund und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, um Überhitzungen, totale Überhitzungen zu vermeiden. Und auf der anderen Seite war das die letzten Wochen ja mit Short-Investoren immer wiederholt der Fall, dass eben Short-Positionen aus den Märkten gespült wurden. Also derjenige, der in diesem Jahr Bitcoin Short war, der hat jetzt keine große Freude daran gehabt. Und wenn es natürlich noch mit gehebelten Produkten war oder die Hebel sehr, sehr hoch waren, dann ist er relativ häufig bei diesen brutalen also Anstiegen, die wir eben gesehen haben, aus den Märkten gespült worden. Und da in diesen Phasen, da gehen eben immer sehr viele Bitcoin eben über von den zittrigen Händen, von den Spekulanten in die soliden Hände oder zumindest in die weit solideren Hände von langfristig orientierten Privatanlegern, aber jetzt natürlich zunehmend, stark zunehmend auch von diesen ganzen Spot-ETF-Investoren, die eben institutionell aktiv sind und dann wiederum verteilen oder aktiv werden für ihre ja, professionellen, semi-professionellen oder sehr vermögenden Kunden, Pensionskassen, Family Offices, Vermögensverwalter, Banken und so weiter. Also auch das finde ich eine sehr, sehr positive und sehr, sehr gesunde Entwicklung. Und auch das unterscheidet diesen aktuellen Kursanstieg von dem Kursanstieg des Jahres 2021, als eben die Institutionellen nicht dabei waren, und des Jahres 2017, als es eben das Volumen äußerst gering war und es überwiegend durch Privatanleger getrieben war. Jetzt ist das Volumen relativ hoch und mehrheitlich getrieben von institutionellen Investoren und somit eben als durchaus sehr, sehr solide eben zu bewerten.
Und als Börsianer sehe ich immer gern steigende Kurse mit viel Volumen und nicht mit wenig Volumen, weil wenn viele Leute mit viel Volumen reingehen und nur ein Teil von dem wieder verkaufen möchte, ist es nicht so schlimm, als wenn nur wenig reingeht und wenn dann wenig wieder rausgehen, das macht sich gleich bemerkbar. Man merkt ja schon, eigentlich in jedem Krypto-Update geht es so immer wieder stark auf Makroökonomie, auf Zinsen ein, auch mit Mirko spreche ich häufig drüber, das zeigt halt, auch wenn ich stark mich mit Kryptowährungen beschäftige, ich soll definitiv auch über den Tellerrand hinausschauen, denn wir wollen, wenn der Bitcoin-Markt steigt, neues Geld haben und günstige Zinsen führen häufig dazu, dass sich das Geld irgendwo einen Weg sucht, weil man es in Anleihen nicht mehr macht. Dann geht man vielleicht ein Stückchen mehr Risiko ein und hofft sich dort mehr Erträge. Du hast nämlich gerade von Zinserwartungen und Wetten gesprochen. Jeder, der sich mit den Zinsen in den USA in der Zukunft beschäftigen möchte, kann ich nur die Seite, die ich gerade aufgerufen habe, von der CMI empfehlen, wo man halt ganz klar sieht, dort werden Future-Kontrakte auf Zinsen in den USA gehandelt. Das heißt, hier wird keine Umfrage gemacht, da werden nicht 99 Banker angerufen und gefragt, was glaubst du denn? Nein, hier setzen Leute, Banken, Unternehmen wirklich Geld dafür ein, um den Zinsmarkt der Zukunft sich abzusichern. Und hier kann man immer ganz gut sehen, wie der gesamte Markt die Zinsen der Zukunft sieht. Und aktuell, ganz klar, sind wir halt bei 5,25 zu 5,5. Und wenn wir jetzt mal sagen, lass uns doch mal gucken, wie der Markt aktuell im Dezember den Zinsmarkt einschätzt in den USA. Da sieht man schon, Stand jetzt geht trotzdem noch, auch trotz dieser eigentlich negativen Zahlen, die du gerade auch vorgetragen hast, weiterhin davon aus, dass wir Ende des Jahres durchaus fallende Zinsen sehen werden. Und die Mehrheit sieht es irgendwo zwischen 4,25, 4,5 zu 4,75. Stand jetzt, natürlich die Meinung ändert sich mit neuen Nachrichtenlage. Und je weiter wir in die Zukunft mit so einer Prognose gehen, je ungewisser ist sie natürlich auch, weil mit irgendwelchen neuen Zahlen, die da rauskommen oder auch Infos, die bei der nächsten FED-Sitzung einfach nicht ausgesprochen werden, sich das Ganze auch wieder drehen kann. Vielleicht auch ganz kurz zum Schluss noch etwas zum Thema Immobilienpreise. Ja, das letzte Mal waren wir so tief nach Lehman Brothers. Und jetzt gerade seit Corona und schon davor gingen die Preise sowohl für Einkaufsläden als auch für Bürogebäude massiv nach unten. Und das spricht genau das, zeigt genau das, was du gerade angesprochen hast, dass wir da mittelfristig vielleicht das nächste große Problem in die Weltwirtschaft auf uns zukommen sehen. Vielleicht ganz gut, trotzdem ein paar Bitcoins geparkt zu haben für solche Situationen.
Genau, und eins muss man vielleicht auch noch dazu sagen, die Marktteilnehmer sind resilienter geworden. Also wir sind nicht mehr so abhängig vom billigen Geld, wie wir es davor haben. Das ist wie im Drogenabhängigen. Wenn man dem immer dopt oder immer Drogen gibt und irgendwann mal einen kalten Entzug macht, dann schafft das vielleicht eben, sich von der Droge zu lösen. Und viele Unternehmen, auch Privatpersonen, haben sich eben von der Droge des billigen Geldes gezwungenermaßen lösen müssen. Und diejenigen, die es nicht geschafft haben, sind pleite gegangen. Also die sind eben aus den Märkten gespült worden. Das war ein reinigendes Gewitter. Und deswegen reagieren aus meiner Sicht jetzt die Märkte auch nicht mehr ganz so sensitiv darauf, dass jetzt die Zinsen aller Voraussicht nach über einen längeren Zeitraum länger hoch bleiben und nicht so schnell sinken, wie man es erwartet hat. Dass sie sinken, steht aber eben außer Frage. Und wenn man jetzt das mit USA anschaut oder Europa, wir haben ja auch in China gigantische Krisenherde, das höchst verschuldete Unternehmen muss praktisch zwangsabgewickelt worden. Evergrande, auch ein riesiger Immobilienkonzern, und das führt natürlich auch dazu, dass da weniger Liquidität da ist, die Chinesen dann investieren können, die da Wohnungen gekauft haben, die Wohnungen gibt's dann gar nicht und so weiter. Da wird dann der Staat auch Geld reinpumpen müssen. Also ich bin davon überzeugt, unabhängig davon, ob die Zinsen jetzt schneller fallen oder ein bisschen langsamer fallen, die Rückkehr zum billigen Geld, zur expansiven Geldpolitik muss vorgezeichnet sein. Weil ansonsten laufen wir in großen Bereichen unseres Banksystems Gefahr, dass hier ganz, ganz große Gefahren entstehen bis hin zu Ausfällen. Und da wird eben die Politik, gerade auch die USA, in einem Wahljahr alles tun, um derartiges zu verhindern. Und Joe Biden, also der US-Präsident, hat ja auch im Prinzip Ähnliches gesagt wie damals eben Mario Draghi, whatever it takes. Also wir lassen natürlich diese Schuldenschleusen offen, weil das jetzt große wirtschaftliche Verwerfungen in einem Wahljahr durch einen amtierenden US-Präsidenten riskiert werden. Das halte ich eher für ausgeschlossen. Und dennoch sind Wahljahre auch immer ganz spezielle Jahre und auch ein Sondereffekt, dass natürlich auch zwei so alte Männer aller Voraussicht nach gegeneinander antreten. Also wenn jetzt Donald Trump wirklich der Kandidat wird, wo es nach aussieht. Also hier muss man, glaube ich, auch mit vielen Dingen rechnen, wo man vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Oder ich habe es ja schon mal gesagt, also ich habe nichts gegen alte Männer übrigens, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber wenn man eben Joe Biden bei bestimmten Reden oder so weiter sieht und dann verwechselt er Helmut Kohl mit Angela Merkel und so weiter, und das kommt halt zu oft vor, dann muss man schon mal sagen, okay, ist es wirklich sinnvoll, dass so ein Mann dann die größte Militärmacht und die größte Volkswirtschaft der Welt anführt, wenn man bei uns überlegt, ob man jetzt einen Führerscheintest machen muss mit, was weiß ich, 70 oder so, ob man dann ein Auto fahren darf, wenn man nur mal richtig sieht oder Reaktionsfähigkeit eingeschränkt wird. Aber eine Atomrakete kann man unter Umständen abfeuern. Also das sind immer so Sachen, wo ich eben ein bisschen kritisch sehe, auch mit Blick auf die USA. Also das bleibt da natürlich super spannend, was da eben passiert und vor allem auch die Gefahren. Joe Biden, wenn es wird, okay. Aber was passiert, wenn Donald Trump Präsident wird? Also dann bin ich mal gespannt. Da werden wirklich massive Verwerfungen möglich sein. Und auch im Zusammenhang mit Russland, mit China, wie geht das Ganze weiter? Also hier die geopolitische Komponente wird mit zunehmendem Jahresverlauf aus meiner Sicht gravierender wie die makroökonomische. Weil die makroökonomische, die lässt sich jetzt mittlerweile relativ gut bewerten. Wir kommen mit diesen Zinsen einigermaßen klar. Sie werden tendenziell sinken, aber die Geopolitik, das ist für, ich glaube ich, ein Buch mit sehr, sehr vielen Variablen, was da alles passieren könnte.
Absolut. Und ja, Wahljahr sind immer spannende Jahre. Ich weiß, jetzt kommen wahrscheinlich viele Kritiken. Ja, schon wieder Donald Trump-Bashing. Persönliche Meinung darf hier bei uns von gegeben werden. Ihr dürft auch eure Meinung gegen die Aussagen vom Markt zugeben. Bleibt aber einfach fair und nicht beleidigen, dann lasse ich diese Kommentare auch gerne zu. Das ist immer ganz wichtig.
Wobei ich dazu sagen muss, das war kein Bashing, das war einfach nur eine Feststellung. Ich meine, mein Buch heißt ja Kapitalschutz first, make your money safe again. Der Slogan von Donald Trump ist America first, make America great again. Also da gibt es ja auch ein bisschen Anleihen. Wäre ich jetzt so kritisch Donald Trump gegenüber, hätte ich es, glaube ich, nicht so gemacht.
Auch wieder wahr. So, jetzt zum nächsten Punkt. Bitcoin, ja, okay, es wird mal 21 Millionen geben. Wir haben heute natürlich auch einen gewissen Schwerpunkt im heutigen Thema zum Bereich Bitcoin. Wie siehst du eigentlich die Chancen? Inwieweit kann Bitcoin irgendwann mal etwas werden, wo theoretisch auch jeder besitzen könnte? Ich meine, haben wir überhaupt genug davon im Umlauf? Oder musst du sagen, ja, wer zu spät kommt, der hat halt Pech gehabt? Oder sagst du, hey, das Ding ist durch eine Riesenanzahl teilbar, bis man mal ein Z hat, also hat auch jeder die Chancen, sich an dem ganzen Spiel zu beteiligen. Wo siehst du diese Verteilung, die wir bisher so haben?
Ja, also um was mir dahingehend geht, ist Folgendes. Diese Grafik, die fand ich so super. Also auch wenn es jetzt auf den ersten Blick vielleicht toll, so toll ist die auch nicht, aber das ist eine der besten Grafiken, die ich jetzt in diesem Jahr eben gesehen habe. Die kommt von einem Bitcoin-Podcaster, der jetzt bei uns jetzt relativ nicht bekannt ist oder unbekannt ist, der heißt Walker. Und der hat eben diese Grafik mal publiziert. Und ich finde es immer toll, wenn man Grafiken rudimentär darstellt. Also manchmal sieht man ja Grafiken, wir haben nachher eine Ethereum-Grafik zur Roadmap, da weiß man überhaupt nicht, was man davon halten soll. Aber einfach eine ganz einfache Grafik, wo auch mal wieder das große Ganze des Bitcoin eben beleuchtet, das Bitcoin-Ökosystem oder der Metadaten des Bitcoin. Wenn du jetzt mal sagst, haben wir genügend Bitcoin? Ja, maximal wird es 21 Millionen Bitcoin geben. Auf unserer Welt gibt es aber deutlich über 50 Millionen Millionäre. Das heißt, wenn jeder Millionär einen Bitcoin kauft, dann sind schon mal nicht mal die Hälfte aller Bitcoin abgedeckt dadurch. Also es geht nicht. Und wenn man jetzt bedenkt, dass eben einzelne Investoren wie MicroStrategy oder Michael Saylor oder andere große Player natürlich sehr, sehr viele Bitcoin besitzen oder Satoshi Nakamoto aus seinen Altbeständen über 1 Million Bitcoin besitzt oder das Land Sachsen, da gehen wir nachher drauf ein, 50.000 Bitcoin besitzt, dann ist das natürlich selten. Also es ist limitiert, aber jetzt immer nur mit dem Limitierungseffekt zu kommen, das ist eben falsch. Also nur weil was selten ist, ist es nicht wertvoll. Also das muss man auch mal ganz klar sagen, sondern es muss anerkannt sein. Diese Seltenheit muss eben transformiert werden in die ganze Welt und am besten noch unterstützt werden durch Anwendungen. Und das passiert. Das haben wir ja. Die Seltenheit, das ist Bitcoin-Algorithmus, dahinter steht ein Algorithmus, das ist das Essentielle. Das wird auf immer mehr Ländern, in immer mehr Menschen verinnerlicht. Die akzeptieren das Ganze, die kaufen zumindest Satoshis, auch wenn sie keinen ganzen Bitcoin kaufen können. Und das macht mich eben sehr, sehr optimistisch, dass dieser Weg weitergeht und der Bitcoin durchaus auch Gold in bestimmten Bereichen ablösen wird beziehungsweise kompensieren kann als digitales Gold, also als Wertpapieraufbewahrungsmedium oder parallel dazu sich zumindest entwickelt. Und wenn das mal der Maßstab sein sollte, dass Gold das Volumen gleichwertig wäre wie Bitcoin, dann würden wir irgendwo bei 650.000 US-Dollar beim Bitcoin landen, bei gleichbleibendem Goldpreis. Also da liegt eben enorm viel Potenzial. Und wenn man sich jetzt mal diesen Würfel anschaut, also ich bin ja auch ein alter Goldbug eigentlich, oder ich habe früher Bücher geschrieben über Edelmetalle, der große Strategie- und Edelmetall-Guide und so weiter. Und ich bin nach wie vor natürlich auch ein Goldbefürworter. Und da kommt man ja immer mit dem Würfel, mit bestimmter Kantenlänge. Wie wenig Gold gibt es denn eigentlich? Und deswegen ist es mal ganz gut, wie viel, also das ist eine Schwimmbadgröße, was es ganz alles Gold auf dieser Welt eben gibt. Und wenn man das jetzt mal mit so einem Bitcoin-Würfel macht und darstellt, von diesen 21 Millionen Stück, dann bringt diese Grafik von diesem Podcaster Walker eben sehr, sehr gut zum Ausdruck, ja, wie wenig eigentlich noch nicht gemeint sind. Also nach dem nächsten Halving wird eben diese Anzahl, die noch gemeint wird, 1,3125 Millionen sein. Und das über einen gigantisch langen Zeitraum, nämlich bis zum Jahr 1240, bis der letzte Bitcoin eben gemeint wird. Und mittlerweile ist das Doppelte der Bitcoin verloren, als noch gemeint wird. Also da sieht man auch, wie groß dieser Anteil ist, der Bitcoin, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eben verloren ist. wenn man jetzt die Wallet von Satoshi noch mit dazu zählt, also die rechts, die hellgelbe, wären das ja noch mehr, weil es ist ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch davon auszugehen, dass Satoshi Nakamoto, wer immer er auch sein mag, eben nicht mehr am Leben ist und die Zugangsschlüssel zu dieser Wallet eben auch nicht mehr vorhanden sind. Ob dem aber wirklich so ist, das muss natürlich auch die Zukunft zeigen. Es ist ja interessant, dass diese Wallet auf Satoshi, also ab und zu schaue ich es mir mal an, ja mehr wird. Die wird immer mehr. Also da überweisen immer viele ein paar Satoshis drauf hin. Ich weiß nicht, was da die Intention ist, irgendwie als Gag, oder manche erwarten sich auch, wenn Satoshi eines Tages aufwacht, vielleicht überweist das Zehnfache von dem, was ich hinüberwiesen habe, zurück. Also da gehen immer so einige wenige Satoshis ein in der Regel. Neulich war aber eine Überweisung von 27 Bitcoin. Da hat einer 27 Bitcoin auf die Satoshi-Wallet übertragen. Also die sind weg. Also es ist wie wenn ich ins Nirvana Bitcoin übertrage. Also ob das jetzt eine Fehltransaktion war, ich habe es gar nicht mehr weiter verfolgt dann, oder ob das einfach eine gezielte Transaktion war, ist auch mal zu hinterfragen. Also ist auch interessant, sich diese Dinge mal anzuschauen. Was aus meiner Sicht natürlich massiv zunehmen wird, sind diese grünen und der blaue Bereich, also die institutionellen, die Companies, die werden weiter Bitcoin auch akkumulieren und die Individuals, also die Privatanleger, weiter dadurch zurückdrängen, weil die natürlich viel höhere Volumensmöglichkeiten haben, also weil die natürlich gigantisch viel Geld haben. Aber beim Bitcoin ist es eben so, was wir in der Vergangenheit bei eigentlich nie hatten in bestimmten Asset-Klassen, dass die Privaten vor den Institutionellen waren. Normalerweise ist es an der Börse immer so, die Großen, die Intelligenten, die Schnellen, die investieren in bestimmte Märkte, und wenn ein Markt schon sehr gut gelaufen ist, dann legen andere Fonds auf und dann können die Privatanleger auch in diese Märkte investieren. Das sind dann irgendwie Branchenfonds, Themenfonds, und nicht selten ist es dann eben so, dann ist so ein Trend schon sehr, sehr gut gelaufen und dann kommt es auch zu teilweise großen Einbrüchen. Als ich noch Bankkaufmann war oder in der Vermögensverwaltung gearbeitet habe, da gab es unter uns Bankern immer einen Witz, der hat geheißen, wann ist ein Trend zu Ende? Und ein Trend ist zu Ende, wenn die Deka einen Fonds drauf auflegt. Also ich will jetzt auch nichts gegen die Deka, nicht, dass ich dann wieder einen Brief bekomme vom Vorstand von der Deka oder so. Also die Deka ist die Vorgesellschaft der Sparkassen, aber das ist eben auch nachweisbar. Die haben in dieser Zeit des neuen Marktes, also der Dotcom-Blase, eben ein furchtbar schlechtes Timing gehabt für ihre Technologiefonds. Also in den Phasen, wo die Technologiemärkte brutal schon gewachsen sind, gestiegen sind, auch überhitzt waren, kam dann die Deka immer mit einem Fonds, mit irgendeinem Technologie- oder Telekom-Fonds, also die Telemedien-Fonds. Ich glaube, Deka Telemedien war so ein Fonds, wo die Telekom dann bei 100 war und dann ist sie auf 10 Euro zusammengebrochen. Also diese Trends. Also das ist normalerweise aber an der Börse gang und gäbe. Erst die Institutionellen, dann die Vermögensverwalter, die Banken, die Vermögenden, und dann springen die Privatanleger auf den Zug auf. Und beim Bitcoin war es diametral anders. Da waren erst die Nerds, also die Cypherpunks, die Internetfreaks, die da ja nicht investiert haben, aber die eben Bitcoin gemeint haben mit ihrem Laptop, mit ihrem PC zur damaligen Zeit, zu den Anfangsjahren. Und dann kamen eben First Mover, die aus den unterschiedlichsten Überlegungen in Bitcoin investiert haben. Und die letzten Jahre, ich würde mal sagen, bis Jahr 2021, bis zu dieser Hosse, das war eine komplette Privatanlegerhosse. Da waren keine wesentlichen institutionellen Investoren aktiv. Warum nicht? Ja, weil es auch regulatorisch gar nicht ging. Ich konnte als institutioneller Investor gar nicht in Bitcoin investieren, weil die Regularien, die Rahmenbedingungen gar nicht vorhanden waren. Und die wurden ja erst in den letzten Monaten und Jahren gelegt, eben durch die MiCA-Verordnung jetzt in Europa, auch in anderen Ländern, vergleichbare Blockchain-Gesetze, oder die USA, die schlagen sich ja immer noch rum. Also wenn wir jetzt mal, wir haben das, glaube ich, ganz schnell vergessen jetzt, was war das für ein zäher Prozess mit dieser Zulassung bis zu diesen Spot-ETFs von Bitcoin? Wieder verschoben, wieder was eingereicht, wieder verschoben, also war enorm zäh. Aber jetzt ist eben hier schon mal in Bezug auf Bitcoin auch ein regulatorischer Rahmen, dass in den USA Institutionelle in diese Märkte investieren können, und die kommen weit nach den Privatanlegern, nach vielen Privatanlegern. Und deswegen waren dieser grüne Bereich oder auch dieser Unternehmensbereich in Zukunft deutlich stärker zunehmen und die Privatanleger eben weiter zurückgedrängt werden, beziehungsweise zurückgedrängt werden, hört sich immer negativ an. Die können dann für teures Geld ihre Bitcoin, wenn sie wollen, an die dummen institutionellen Investoren verkaufen, so wie es in einem anderen Weg normalerweise ist, dass man den großen Institutionellen eben ihre Fonds abkauft, die dann schon sehr, sehr gut gelaufen sind. Also das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Effekt, der auch, was ich ja vorher gesagt habe, diesmal ist alles anders. Hier ist es wirklich anders und es ist eben nachweislich der Fall.
Sehr schöner Vergleich, auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Vorkäufer etwas verdutzt ist über die Aussage. Aber ja, es ist ja immer so, manchmal ist man doch etwas schneller und jetzt sind halt mal die Privatleger definitiv die Schnelleren und die Institutionelleren haben die Tanker gefahren, die Kilometer brauchen, bis sie bremsen und wenden können. Und die Privatleger hatten schon jahrelang davor die Chance, etwas in den Markt zu bewegen. Wir haben jetzt ja gerade, oder du hast gerade die Institutionellen angesprochen, dann ist es natürlich klar, dass wir uns jetzt als nächstes mal den Launch der ganzen Bitcoin-ETFs anschauen, wahrscheinlich auch die Verwunderung vieler, jetzt kam die Nachricht raus, warum ist der Bitcoin nicht bei 50.000 US-Dollar, sondern nein, erst im Gegenteil, der Markt hat sich erstmal korrigiert. Du wirst wahrscheinlich sicher gleich auch verraten, warum, und sicherlich wird Grayscale und die Auflösung von vielen Arbitrage-Geschäften einer der Gründe gewesen sein können, wissen tut man es nicht, aber die Verschiebung sieht man. Was ist so deine Meinung? Hättest du so die Tage nach dem Livegang der Bitcoin-ETFs erwartet? Bist du eh davon ausgegangen, hast gesagt, naja, ich wurde auf dem falschen Fuß erwischt? Wie war deine Meinung und wie siehst du die aktuelle Situation?
Ja, grundlegend gilt ja mal immer, es ist häufig so an den Märkten oder an der Börse, by the rumors, sell the news, also als diese Nachricht dann draußen war. Ich habe es jetzt so nicht erwartet, weil damals, man muss sich mal zurückerinnern, es gab ja zwei Fake-Zulassungsmeldungen, eine schon länger zurück, eine dann ein oder zwei Tage zuvor. Und da ist der Bitcoin ja auch deutlich angestiegen. Nochmals, bevor er dann wieder zurückgegangen ist. Und nach der Zulassungsmeldung dieser 11 Bitcoin-ETFs ist ja der Bitcoin damals schon auf 49.000 gefallen. Und dann wurde er eben aus Enttäuschung aus Fehlinvestments der spekulativ aktiven Investoren, der gehebelt aktiven Investoren, auch dynamisch mit abverkauft. Und der Hauptgrund ist natürlich der Grayscale Bitcoin Trust. Weil wenn man jetzt sagt, da wurden 11 Bitcoin-ETFs zugelassen, dann ist das ja nur bedingt richtig, weil es wurden 10 faktisch neu zugelassen. Die sind mit 0 gestartet, haben ihre Positionen begonnen aufzubauen. Aber ein Riesenvolumen von 600.000 Bitcoin war ja schon da, nämlich dieser GPTC, also dieser Grayscale Bitcoin Trust, der nur umgewandelt wurde in den Bitcoin Spot ETF. Und dieser Grayscale Trust, der wurde zu Zeiten, als FTX pleite ging, mit einem Abschlag von 40% gehandelt. Das heißt, da haben auch einige Mutige investiert mit einem Abschlag von 40% und nach Zulassung haben die eben ihre Anteile verkaufen können, weil da dieser Spread natürlich dann zusammengegangen ist zum realen Bitcoin-Kurs. Und über Tage war es dann eben so, dass enorm viele Stückzahlen Bitcoin aus diesem Grayscale Trust herausgeflossen sind. Das waren Gewinnmitnahmen von denjenigen, die auch mit Abschlag gekauft haben, aber natürlich auch von denjenigen, die planen umzuschichten, weil dieser Grayscale Bitcoin Trust hatte bis zur Zulassung dieser ETFs ein Monopol. Wenn man institutioneller war, dann ist man an diesem Finanzvehikel nicht vorbeigekommen in den USA. Und deswegen, wenn ich ein Monopol habe, was mache ich dann? Ich hau die Preise hoch. Ist ja vollkommen klar. Deswegen haben die eine Verwaltungsvergütung von 1,5%. Und jetzt ist eben die Zulassung erfolgt. Und jetzt sind die anderen, BlackRock, VanEck, Fidelity, Templeton, auf einmal teilweise mit Kampfkonditionen reingegangen, haben gesagt, okay, ein paar Monate oder bestimmte Volumenschwellen machen wir ganz wenig, teilweise gar keine Kosten oder sind irgendwo im Bereich von 0,25%. Und ist ja vollkommen klar, wenn ich in ein Produkt investiert bin, das beides in Bitcoin hält, identisch ist, und beim einen zahle ich 1,5% Verwaltungsgebühr und beim anderen 0,25%, dann verkaufe ich den und dann kaufe ich den anderen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, aber das ist ja ein Nullsummengeschäft. Beim einen raus, beim anderen rein. Das war jetzt aber auch nicht so der Fall, dass hier ein direkter Flow stattgefunden hat. Und das hat aus meiner Sicht eben auch steuerliche Gründe. Es gibt in Amerika andere Steuergesetze und da war so eine Frist für bestimmte Investoren, dass man dann einen Monat draußen bleiben musste, um wieder die Steuervorteile in Anspruch nehmen zu können. Das heißt, es war jetzt bei diesem Grayscale Bitcoin Trust mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall, dass hier Verkäufe stattgefunden haben, diese Liquidität geparkt wurde und nicht sofort investiert wurde in neue Produkte. Das hat dazu geführt, dass der Bitcoin-Kurs gefallen ist, weil natürlich Verkäufe stattgefunden haben. Und jetzt die letzten Tage sind diese liquiden Gelder, die an der Seitenlinie für Umschichtungen bereitstanden, eben investiert wurden. Und am gestrigen Tag, also das sind jetzt die aktuellen Zahlen, die ich mir eben vorliegen, also heute Mittwoch, gestern Dienstag, sind 631 Millionen eben in diese Produkte, in diese Bitcoin-ETFs geflossen, also netto nach Verkäufen. Und das sind natürlich, also nach Verkäufen und Grayscale oder anderen Verkäufen. Und das sind natürlich gigantische Zahlen. Und in den letzten 4 Tagen wurden pro Tag oder im Durchschnitt wurden eben 2 Milliarden in diese Produkte investiert. Und es zeigt ja dieser Bitcoin-Spot-ETF-Flow auch sehr, sehr gut. Dieser Abverkauf durch den Grayscale Effekt bedingt über einige Tage. Das hat dazu geführt, dass die gehebelten spekulativen Investoren auch mit aus den Märkten gespült wurden. Und das war wiederum der Nährboden jetzt für diesen wahnsinnig starken Anstieg, trotz enorm negativer Rahmenbedingungen seitens der Makroökonomie, seitens der Zinsfront. Und ich sage ja immer auch in diesem Zusammenhang, diese Bitcoin-Finanzprodukte, das ist ein Marathon, das ist jetzt kein Sprint, sondern die Kunden, also ich war überrascht, wie schnell die Factsheets von iShares zum Beispiel da waren. Also die haben das ja, die haben mit der Zulassung ja auch gerechnet, weil 2 Tage später haben die super Factsheets zum Bitcoin gehabt. Bei iShares, früher hatten die immer Marketingmaterial, warum man nicht in den Bitcoin investieren soll. Jetzt haben sie auf einmal Marketingmaterial, warum man in den Bitcoin investieren soll. Ganz klar, vorher gab es kein Produkt, dann sage ich, macht keinen Sinn, weil ich habe kein Produkt. Wenn ich ein Produkt habe, sage ich, ja, nimm doch mein Produkt. Macht ja Sinn. Also ist ganz, ganz toll zu beobachten. Und da kommen auch weitere Effekte auf einmal dazu, wo man auch wieder die Macht der Lobby, glaube ich, sieht. Google lässt auf einmal wieder Anzeigen zu für Werbung für Bitcoin-Spot-ETFs. Ja, früher hat man das eben nicht gemacht. Aber da liegt eben der Fehler wieder aus meiner Sicht. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob irgendwelche Scammer irgendwelchen Scams promoten auf Google mit Werbeanzeigen oder auf BlackRock oder Fidelity jetzt eine Anzeige schaltet. Deswegen hier muss man, glaube ich, auch mal Google und so weiter mehr in die Verantwortung nehmen, dass die mal mehr selektiv das Ganze sich anschauen. Gilt übrigens auch für YouTube-Videos. Ich bin sehr froh, dass unser YouTube-Video, also dass die Börse Stuttgart keine Werbung zulässt auf ihren YouTube-Kanal. Ich schaue manchmal YouTube-Videos von Bitcoin Maxis oder alles Mögliche, die dann von allen Möglichen auch warnen. Und dann schaltet man das YouTube-Video an und da kommt irgendeine Solana-Werbung oder irgendeine Scam-Werbung aus meiner Sicht teilweise, wo ja dann praktisch der Kanal refinanziert wird mit Werbung für Scams. Also das kann es ja auch nicht sein. Aber also muss man auch fairerweise sagen, der YouTube-Kanalbetreiber hat keinen Einfluss drauf. Also ich kann nicht sagen, ich hätte gern nur Autoanzeigen oder ich hätte gern nur was weiß ich was, sondern das schaltet halt YouTube blind rein. Aber das finde ich dann immer witzig. Deswegen, hier müssen wir mal gesetzlich tätig werden, das mal ein bisschen zu reglementieren.
Eigentlich dumm, dass wir es nicht machen, weil wenn man Werbung schalten lässt, behaupte ich mal ganz klar, spielt YouTube dann Video auch viel besser aus, weil damit Alphabet einfach auch mehr Geld verdient dann. Also dadurch, dass wir keine Videos zulassen, entgeht uns sicher Reichweite, aber genauso wie du sagst, davor irgendwelche komischen betrügerischen Aktionen. Willst du immer reich werden? Ich empfehle dir das und das. Und man denkt, oh Gottes Willen. Und wenn sowas bei uns laufen würde, ich glaube, da würde uns echt ins eigene Knie und Bein schießen. Und dann lieber stückchenweise gesundes Wachstum, ein bisschen weniger als mit Werbung, aber dafür dann nicht solche Werbung bei uns geschalten, wo man echt sagen muss, damit möchte man nicht in Verbindung gebracht werden. Bin ich ganz bei dir.
Genau, also aber ist interessant, aber auch diese Effekte. Und da finde ich auch Regulierung wichtig. Also ich finde es gut, wenn Google, YouTube da mal besser selektieren müsste, was schalten sie da oder auch in die Haftung genommen werden, wenn sie da irgendeinen Müll eben vor die Anzeigen schalten. Aber das Ganze, deswegen auch zum Thema Marathon, die ganzen ETF-Anbieter, die informieren ja jetzt erst ihre Kunden, weil vorher haben sie es ja auch nicht dürfen, weil es ja nicht zugelassen war. Und das hat ja immer ein Timelag. Also jetzt sprechen gerade in den USA, werden wir reden, immer mehr Vermögensmanager ihre Kunden auch auf Bitcoin an. Und das wird eben nachhaltig, stetig aus meiner Sicht einen Inflow geben, auch in die Kryptomärkte oder allen gerannten natürlich in den Bitcoin, als das Zugpferd. Und das ist sehr, sehr positiv zu werden. Und Gleiches schwappt eben auch herüber, auch auf Europa. Weil diejenigen Banker oder Vermögensverwalter oder Experten oder Wirtschaftsexperten oder wie man sie alle nennen möchte, die immer jetzt gesagt haben, alles unseriös, Schneeballsystem, Bitcoin macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist ja jetzt unglaubwürdig, wenn BlackRock, Van Eck, Templeton, Fidelity, also wenn die großen Amerikaner praktisch Bitcoin ihren tollen Kunden empfehlen und ich warne dann, dann mache ich mir unter Umständen unglaubwürdig. Oder nicht unter Umständen, sondern der Druck der Kunden steigt. Ich kenne das von vielen alten Bankerkollegen, die sagen das auch. Die sagen auch, Markus, zu uns kommen ja die Kunden an Schalter und sagen, wir wollen Bitcoin kaufen, was soll man denn denen sagen? Es gibt ja Volksbank Bayern Mitte beispielsweise, da kann man Bitcoin kaufen. Ich glaube, das ist sogar eine White-Label-Lösung über euch, über Börse Stuttgart, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Oder gibt's ja unterschiedliche Anbindungen. In Österreich gibt es das auch, also die Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien bietet mittlerweile auch Kryptowährungen an. Die Deutsche Bank hat eine Kryptoverwahrlizenz beantragt, die Commerzbank, die DZ-Bank, die DK-Bank, also die Oberorganisation der Genossenschaftsbanken der Sparkasse, die V-Bank, also die Vermögensverwalterbank, hat auch eine Kryptoverwahrlizenz beantragt. Also alle wesentlichen Banken in Deutschland haben mittlerweile Kryptoverwahrlizenzen beantragt. Was heißt das? Ja, dieser Weg wird auch hier vorangehen, aus meiner Sicht sogar besser wie in den USA, weil dadurch kann man direkt in Bitcoin investieren und muss nicht über einen Intermediär wie einen ETF gehen. Und das ist ja auch etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und deswegen wird diese richtungsweisende Funktion, die die USA jetzt durch diese Regulierung und diese Zulassungen haben, überschwappen auf viele andere Länder. Und der Boom, der wird aus meiner Sicht eben erst noch bevorstehen. Ein Boom, der auf breiten Füßen steht, auf soliden Füßen, nicht auf irgendwelchen Zockern, sondern in der Vermögensverwaltung als Beimischung. Und da gibt es ein super Beispiel aus Kanada, also aus Nordamerika, mein Lieblingsland in Nordamerika, also aus Kanada, nämlich von Fidelity Canada. Bei Fidelity Canada ist es so, da gibt es einen ETF, das ist jetzt interessant, das ist nämlich ein aktiv gemanagter ETF, gibt es auch. Also es heißt nicht, dass was, wenn es ein börsengehandeltes Indexprodukt ist, ein ETF, dass es immer passiv sein muss, sondern man macht halt einen Index und den Index kann man auch aktiv verwalten, dann ist es ein Indexprodukt und dann kann man auch ETF draufschreiben. Na, ist auch eine interessante oder ein eleganter Weg, auch gerade im Marketing. Also Fidelity in Kanada hat einen sogenannten ETF auf einen Index, den sie selbst zusammenstellen, der heißt Fidelity All-in-One Conservative ETF. Das ist jetzt überhaupt keine Anlageempfehlung, den kann man hier auch gar nicht kaufen. Also hat auch überhaupt keine Zulassung. Mir geht es um die Systematik. Also der heißt All-in-One Conservative ETF, also konservativ. Das heißt, das ist ein ETF, der auf konservative Anleger ausgerichtet ist, aus sicherheitsbewusste Anleger. Und in diesem ETF haben sie jetzt einen Allokationsbestandteil aufgenommen von 1,2% Bitcoin. Das heißt, die ersten vermögensverwaltenden ETFs oder Investmentfonds nehmen jetzt auch den Bitcoin in ihre Allokationen auf. Also jetzt zumindest nachweislich der erste. Und ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft eben auch weitere Produkte finden, wo eben der Bitcoin als Allokationsbestandteil aufgenommen wird. Das Hochinteressante ist, dass das jetzt aber eben nicht irgendein Hightech-Irgendwas-ETF ist, sondern dass das ein konservativer ETF ist. Da schließt sich ja wieder der Kreis zu meinem Buch Kapitalschutz First und es ist ein bester Beleg dafür, konservative Investoren, die Kapital schützen möchten, investieren in den Bitcoin. Und das setzt Fidelity Canada eben ja, super um.
Vielleicht ganz kurz zu dem, was du vorher ausgeführt hast, dass gerade aus steuerlichen Gründen die Vermutung naheliegt, viele, die Grayscale gekauft haben, also die Bitcoin-Anteile dort mit einem Abschlag von 40%, jetzt vielleicht beim guten Bitcoin-Preis plus eben ohne den Abschlag, den sie jetzt voll ausgecashed haben, verkauft haben, die steigen jetzt langsam wieder ein. Heißt es dann deiner Meinung nach, okay, jetzt haben wir punktuell erstmal einen extrem starken Zufluss, weil einfach da viele wieder ins Boot wollen und danach wird es vielleicht wieder ruhiger? Oder sagst du, nee, insgesamt ist die Chance einfach groß, es gibt so viele Kunden, die jetzt zukünftig in diese Bitcoin-ETFs investieren möchten in Nordamerika, in den USA, dass es vielleicht einen kleinen Dämpfer geben könnte? Ich weiß, jetzt verlange ich von dir die Glaskugel anzuschauen. Aber meine Frage ist einfach, diese steuerlich Begünstigten, die jetzt in den Markt geschwappt sind oder schwappen, das wird irgendwann nachlassen. Gehst du davon aus, dass dann der Preis sich erstmal etwas beruhigt oder glaubst du, bis zum Halving wird es weiter so lustig bleiben?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Also es ist ja so, diese Umschichtungseffekte, die lassen ja jetzt schon nach. Das heißt, wenn man sich mal die Grayscale-Abflüsse anschaut, die werden ja immer weniger. Und es ist ja nur noch eine Frage der Zeit, außer sie sind total wahnsinnig im Management, dass die Gebühren runternehmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Grayscale mit der Gebührenstruktur jetzt sagt, wir machen so weiter bei 1,5%, wenn alle anderen bei 0,25 sind, sondern die werden runtergehen müssen. Das wird sogar einen Dumping-Wettbewerb geben, dass man mal schaut, okay, das wird sich irgendwo angleichen, aber halt irgendwo bei diesen 0,25, 0,3%. Also die müssen deutlich eben runtergehen und dann haben diejenigen, wo noch investiert sind, ja gar keinen Anlass auch mehr zu verkaufen, wenn sie den Bitcoin weiter halten wollen. Und ich glaube, dass diese Effekte, die werden dann eben kompensiert zudem durch das, was ich ja schon gesagt habe, dass ein gigantischer Flow von neuen Investoren vor der Tür steht, die jetzt gerade durch ihre Banken, durch ihre Vermögensverwalter angesprochen werden, dass es jetzt diese Möglichkeiten gibt, in den Bitcoin zu investieren und somit ein stetiger Zufluss, der als sehr solide und stark zu bewerten ist, also nicht irgendwelche zittrigen Hände oder Zocker oder Spekulanten oder Privatanleger, wo schnell reich werden wollen, sondern vermögende Privatanleger tendenziell mehr als Pensionskassen, wo Bestandteile investieren. Und wenn man sich nur mal das Beispiel nimmt von Fidelity Conservative All-in-One ETF, 1,2%, also wenn jeder dieser Pensionskassen 1% in Bitcoin investiert, ja, dann stehen wir schneller bei 100.000, als man schauen kann. Das wird jetzt natürlich auch nicht passieren. Aber ich glaube, der stetige Zufluss durch diese Entwicklungen, der ist vorgezeichnet. Das heißt jetzt nicht, wie gesagt, dass das nur noch steigen kann und es überhaupt kein Risiko mehr ist. Es kann auch mal sein, die Institutionellen müssen was abstoßen oder verkaufen. Ich sehe es durchaus auch als nicht unkritisch, was mit MicroStrategy hier ist, dass die mittlerweile 1% vom Bitcoin-Bestand haben, also ein großer Player, aber man kann es wieder etwas entkräften, indem man ja sagt, MicroStrategy gehört ja jetzt nicht nur Michael Saylor, sondern der verkauft ja seine Aktien sogar und kauft Bitcoin direkt. Also BlackRock ist auch an MicroStrategy beteiligt. Also viele Große haben sich an diesem Bitcoin-Pool praktisch auch schon beteiligt, deswegen verteilt sich das jetzt auch schon wieder besser. Eine Variable, ein Damoklesschwert im Bitcoin-Space wird aber natürlich immer diese Wallet of Satoshi bleiben. Also weil niemand, also ich kenne jedenfalls niemand, wo ausschließen kann, dass die nicht doch eines Tages aktiviert wird. Mit weiterem Zeitablauf wird der Effekt natürlich geringer, aber da liegt halt über 1 Million Bitcoin. Also das ist schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Wenn die verloren ist, wenn die nie wieder erwacht, alles gut. Aber sollte die wirklich mal eines Tages erwachen, dann bin ich mal gespannt auf die Marktauswirkungen. Und es bedeutet ja, da muss ja nur ein Bitcoin mal verkauft werden, weil das ist dann der Beleg dafür, der Proof of, ich habe meine Keys, dass hier was möglich ist. Aber damit sich zu beschäftigen, macht aus meiner Sicht jetzt relativ wenig Sinn. Man muss es wissen, da gibt es so eine Wallet, die schläft oder ist vielleicht tot. Man weiß es nicht ganz genau, aber selbst wenn die erwachen sollte, dann wird ja mit den Bitcoin auch irgendwas passieren. Die würden die Märkte auch kompensieren können, bin ich auch davon überzeugt, auch wenn es natürlich dann schon einen Preisschock geben würde. Aber die Frage, die stellt sich derzeit eigentlich überhaupt nicht, weil die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist.
Vielleicht zwei dazu, zwei Themen. Du hast ja gerade vorher schon gesagt, es gibt einige Wallets, die einfach nicht mehr zugegriffen werden können. In einem der vorigen Videos haben wir mal ein bisschen darüber gesprochen und philosophiert. Wenn dann mal Bitcoin, ist Bitcoin Quantencomputer sicher? Vielleicht nicht. Kommen dann Quantencomputer? Werden dann vielleicht Möglichkeiten bestehen für all diejenigen, die nicht auf ein neues, ja, es gibt ja die schönen Softforks, das ist ja immer das Wichtige, dass Bitcoin sich weiterentwickelt. Wahrscheinlich wird das Netzwerk sich weiterentwickeln, wo wir als Besitzer irgendwas Neues tun müssen. Und die Überlegung ist halt einfach, die verlorenen Schlüssel, die da irgendwo rumliegen, vielleicht auch die Wallet of Satoshi, die dann vielleicht durch Kryptographie von, ja, Quantencomputer eventuell doch geknackt werden könnte. Ich meine, das ist so ein Punkt in der fernen Zukunft, dass alles, was wir jetzt als verloren ansehen, vielleicht durch neue Technologie, durch neue Rechenleistung, gegen die vielleicht die alten Wallets nicht geschützt wurden, wieder in den Markt reinkommen könnten. Glaubst du, diese Theorie ist immer noch vorhanden? Weil das ist vielleicht auch wichtig, dass man sagt, die sind jetzt nicht zugreifbar, aber vielleicht in der Zukunft kommen die weiter dazu. Wir haben 21 Millionen Bitcoin, das ist fest. Die Anzahl der Verfügbaren, die ist gerade geringer, weil viele ihren Zugang verloren haben. Aber das könnte in der mittelfristigen Zukunft vielleicht wieder in den Markt zugespült werden.
Ja, ich glaube daran. Also ich erwarte das sogar. Aber dahingehend, dass Staaten, Institutionen sich diese Bitcoins krallen werden. Also das ist meine meine Erwartungshaltung in diesem Segment, weil wir sind, glaube ich, im letzten Update ja mal darauf eingegangen, über die drei juristischen Arten der Bitcoin der Zukunft, was meine Prognose ist. Es gibt weiße Bitcoin, es gibt graue Bitcoin und es gibt schwarze Bitcoin. Bei diesen verlorenen Bitcoin, da sind ja auch viele Schwarze dabei, in irgendwelchen Scams oder irgendwelchen Dingen, die da verloren sind. Vielleicht sind sie aber gar nicht verloren, aber die sind zumindest kontaminiert. Und nachher gehen wir darauf ein. Es gibt ein paar folgendes Beispiel jetzt von einer schlafenden Wallet aus Sachsen. Die haben 50.000 Bitcoin beschlagnahmt. Also die Staaten können sich dann diese Bitcoin, diese nicht juristisch erfassten Bitcoin eben zurechnen. Vielleicht auch Notenbanken in der Zukunft. Also das erwarte ich schon. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man seinen juristischen Anspruch geltend macht auf meine Bitcoin. Und da bin ich halt diametral teilweise anders unterwegs wie jetzt ein Bitcoin-Maximalist, der sagt, ich muss meine Bitcoin auf meine Hardware-Wallet packen, not your keys, not your coins. Das sage ich ja aus sicherheitspolitischen oder Sicherheitsüberlegungen auch. Das ist genau meine Philosophie. Aber ich muss das Eigentum deklarieren. Das muss KYC sein. Außer ich sage, ich will das überhaupt nicht. Sondern ich will mich immer in diesem Space bewegen. Nur man muss eben für die Zukunft wissen, dieser Space des Übertragens auf irgendwelche Börsen, die nicht reguliert sind, der wird immer kleiner. Und ich werde das irgendwann mal nicht mehr zurückbekommen in den Kreislauf des Fiat-Systems und auch nicht in den Kreislauf des Kryptosystems, weil dann eben ein Block ist. Dann werden diese Adressen alle geblacklistet und ich kann es nicht mal mehr auf eine Wallet, auf eine gehostete Wallet übertragen. Und dass ich dann irgendwann mal in einem System bin, wo ich nur noch im Self-Hosted-Wallet-Bereich unterwegs bin, das ist auch ausgeschlossen, weil der Gegenpart muss ja auch wieder deklarieren. Also ich müsste dann in einer ganz, ganz kleinen Gruppe sein, so wie der Bitcoin angefangen hat, von der Cypherpunk-Bewegung, von den Crypto-Freaks und Nerds hin zu BlackRock, würde sich das dann wieder zurückentwickeln von BlackRock hin zu den Crypto-Freaks. Aber diese, dann kann man wieder eine Pizza kaufen und so weiter, mehr aber eben auch nicht. Deswegen ist diese juristische Überlegung, Thema Mittelherkunftsnachweis, Thema GWG, diese ganzen Aspekte, also Geldwäscherichtlinien, Sorgfaltspflichtbestimmungen, das zu beachten, was ganz, ganz entscheidend ist. Und das kann ich nur noch mal betonen, falls jemand jetzt immer noch Bitcoin auf Wallets hat von vor vielen Jahren, jetzt sich mal Gedanken zu machen, ja, wie bekomme ich denn dann die überhaupt mal irgendwann mal ins System? Wie deklariere ich das Ganze? Und je früher man sich damit befasst und beschäftigt, desto besser. Und ich habe jede Woche zig Fälle, wo eben so schlafende Wallets, also wo Kunden eben dann ihre Kryptowährung mal übertragen auf eine Börse und auf einmal das Konto gesperrt und oder nachher später das Bankkonto gesperrt, weil genau diese Effekte eben des Mittelherkunftsnachweises dann erfolgen müssen. Und wie macht man das dann? Also je früher man sich damit befasst, desto besser.
Dann lass uns mal, wir sind gerade bei den ETFs, dann dementsprechend bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei dem Thema ETFs, weil zu dem Bitwise ETF hast du noch was Besonderes zu sagen. Ich muss ehrlich zugeben, davon wusste ich auch nicht.
Genau, also das, was bei Bitwise passiert ist, ist ja auch fantastisch. Also das, wenn man das vor ein paar Jahren mal jemand erzählt hätte, wo sich mit ETF befasst, also wie viel Tesla hat der Xtracker ETF oder der iShares ETF in seinem Bestand. Klar waren da immer Daten veröffentlicht, aber dass man wirklich real-time jeder Einblick nehmen kann in die Asset Allocation eines ETFs, das ist ja einzigartig. Also man braucht keine Wirtschaftsprüfer mehr, man braucht niemand, der das Ganze testiert, sondern man gibt den Public Key in den Block Explorer ein und kann sehen, wie viele Bitcoin hält Bitwise und stimmt Bitwise das, was sie in der Blockchain halten, eben mit dem überein, was sie über den ETF ausweisen. Also Bitwise hat Folgendes gemacht. Bitwise ist einer der Vermögensverwalter aus den USA, die eben eine Zulassung erhalten für einen Bitcoin Spot ETF, diesen Bitwise Spot ETF. Und Bitwise hat jetzt eben den Public Key, das ist dieser gelbe eingeringelte Code, eben öffentlich gemacht. Das heißt, jeder kann diesen Code jetzt nehmen, also diesen Public Key nehmen, in den Block Explorer bei blockchain.com beispielsweise eingeben und sieht dann Bitcoin in Trust wie viele Bitcoin Bitwise im ETF hält und kann das sekündlich nachschauen. Und das ist was an Transparenz, das in der Finanzwirtschaft bislang einzigartig ist. Das gibt es nicht. Also man muss sich eben auf Wirtschaftsprüfe oder Ähnliches verlassen. Ja, und dass da teilweise rauskommt, das hat uns ja auch Fälle wie Wirecard eben gezeigt. Da testiert eben Wirtschaftsprüfer wie Ernst & Young über Jahre irgendein Konto auf den Philippinen mit 2 Milliarden US-Dollar und zum Schluss schreibt man fest, ja, das Konto gab es gar nicht. Hier, wenn beim Bitwise Bitcoin Trust ein Wirtschaftsprüfer irgendwas testiert, dann muss ich mich nicht mal auf den Wirtschaftsprüfer verlassen, sondern ich gebe den Public Key in den Block Explorer ein und kann schauen, sind die Bitcoin wirklich da? Super toll. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Entwicklung und das erzeugt jetzt, glaube ich, aus meiner Sicht eben auch Druck für die anderen ETF-Anbieter, Vergleichbares zu machen, sodass man wirklich hier eine enorm hohe Transparenz in der Zukunft bekommt und eben nachschauen kann, ja, gibt es die Bitcoin wirklich oder ist es irgendein Papier-Bitcoin, was ja regulatorisch hier nicht möglich ist, aber man weiß es nie. Aber hier kann man es wirklich vollkommen transparent eben nachschauen.
Es gibt ja verschiedene Gerüchte, die ja auch schon besagen, wie die Adresse von BlackRock denn genau lauten würde, aber das sind halt alles nur Vermutungen, weil man halt ganz klar sieht, wie viel starke Zuflüsse hat diese Adresse und ist diese, der Betrag, der auf der Adresse liegt, ungefähr identisch mit den Zahlen, die BlackRock oder iShares als verwaltetes Vermögen angeben. Bisher ist es halt nur eine Vermutung, aber wie du schon sagst, hier Bitwise geht da ganz anders, die machen das nicht geheim, sondern geben es offen zu, eigentlich ein sehr eleganter Weg, muss ich auch zugeben, klar, das schafft auf jeden Fall Vertrauen.
Genau, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, weil ich habe auch einen Artikel gelesen zu einem Blockchain-Forensiker, der hat gesagt, um Gottes Willen, also wie dumm kann man denn sein, sein Public Key öffentlich zu machen, also jetzt wenn man eine Institution ist, weil das ist ja auch ein durchaus vielleicht ein Einfallstor oder hat sicherheitsrelevante Aspekte, also ist es jetzt unbedingt sinnvoll, dass man das veröffentlicht, also man kann es ja auch ein bisschen diskreter halten, spricht natürlich auch einiges dafür, also muss man natürlich auch sagen, ist es jetzt gut, dass man gleich alles nach draußen bringt, wie viel hat man gerade und dann lassen sich ja auch Transaktionen genau nachvollziehen. Das ist übrigens auch immer der Grund oder mit dem Grund aus meiner Sicht, wenn es immer sogenannte Whale Alerts gibt, also irgendein Wal hat was übertragen auf die Kryptobörse, dann kriegen immer alle Angst und verkaufen ihre Bitcoin, weil man denkt, jetzt kommt eine Verkauforder und nachher stellt sich heraus, okay, Coinbase hat von der Cold Wallet auf eine Hot Wallet irgendwas verschoben, weil sie irgendwas anders strukturieren. Das hat jetzt gar keine Verkaufsüberlegungen, sondern das hat natürlich auch teilweise Strukturierungsüberlegungen, auch sicherheitsrelevante Überlegungen, dass man durchaus auch Bestände so verschachtelt, dass nicht jeder Anfänger jetzt schauen kann, was ist da. Also es spricht auch viel dafür, es eben intransparent zu machen aus Sicherheitsüberlegungen. Ich weiß jetzt nicht, also ich bin jetzt da auch unschlüssig, ist das jetzt super toll, super intelligent? Ich finde es erstmal toll, wie transparent das ist, weil jetzt auch vielen bewusst wird, aha, man kann das nachschauen, ganz einfach, was ist denn ein Public Key? Weil man darf jetzt nicht vergessen, also wir schmeißen ja immer mit Wörtern ums uns, mit Wallet, Public Key, Private Key, Hashrate, und so weiter. Das ist für viele Menschen oder für viele, die auch vielleicht neu zuschauen, ja, ein böhmisches Dorf. Und deswegen finde ich es gut, dass man sich mit diesen Systematiken, mit den Metriken der Kryptoökonomie befasst und dass sowas transparent wird. Ob das jetzt besonders intelligent ist oder besonders dumm, bin ich auch noch unschlüssig. Aber ich finde es zwar gut, dass Bitwise das gemacht hat.
So, jetzt lass uns aber mal zu dem Schmuckstück hier kommen. Und zwar, ich habe ja vorher schon angedroht, du weißt noch nichts davon. Aber ich würde ganz gerne einfach mal 5 von deinen Büchern aus den Rippen schneiden. Und jeder, der, also wenn das für dich okay ist, ich brauche erst mal dein Ja, bevor ich da irgendwas angebe. Aber ich glaube, du freust dich auch, wenn mehrere Leser dabei sind, die ganz toll und positiv dein Buch bewerten werden, egal wo. Ist es für dich okay, dürfen wir 5 Stück davon nicht verlosen, weil das darf ich nicht sagen, sondern einfach wild in die Menge werfen. Geht das? Okay, jetzt darf ich?
Ja klar, sehr, sehr gerne. Also 5 Bücher auf jeden Fall. Und ich habe, glaube auch, wir haben ja bald die Invest in Stuttgart. Da bringe ich nochmal 5 oder 10 mit pro Vortrag, 5, die wir dann auch in die Menge werfen oder wie auch immer.
Also dann dementsprechend, wer jetzt über 1,5 Stunden dabei war, fast, und 1 Stunde, 20 Minuten, 25 Minuten dabei war, jeder, der zu seinem Kommentar oder einfach nur das Kommentar, ja, ich will, schreibt, da suche ich einfach irgendwelche raus. Wie gesagt, das ist jetzt kein Gewinnspiel, weil sonst muss ich ein riesiges Gewinnspiel und wer darf mit und wer nicht. Das ist einfach rein willkürlich. Und dementsprechend würde ich die Personen dann kurz markieren, sagen, sie sollen sich bei mir melden und dann finden wir heraus, wie die Adressen lautet, und dann kriegt ihr diese Bücher einmal nach Hause zugeschickt. Vorausgesetzt, ihr wollt es natürlich, also das ist einmal wichtig. Und zum anderen, wie Markus schon gesagt hat, auf der Invest an beiden Tagen wird er einen Vortrag halten und dementsprechend auch da bringt er dann seine Büchlein mit. So, Kapitalschutz first, make your money safe again. Ich meine, wir haben Bitcoin-Schreiberlinge, die wesentlich mehr in so ein Buch reinklatschen, wo man halt sagen muss, die Menge an Büchern, die du über das Thema schon verfasst hast, ist ja auch nicht gerade gering. Der Titel sagt ja schon mal einiges aus. Ist es so eine Selbstverteidigung gegen Inflation oder wie? Was ist so die Urintention von deinem Buch gewesen?
Genau, also grundsätzlich geht es ja darum, dass ich der Meinung bin, aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, dass wir große Herausforderungen haben, unbestritten. Und jeder Bürger hat diese Herausforderungen. Dazu zählt natürlich die Digitalisierung, dazu zählt natürlich auch die Demografie, dazu zählt auch die Migration und die Inflation natürlich auch. Also unser gesamtes Geldwesen, das natürlich auch immer stärker zu hinterfragen ist. Und aufgrund dessen, dass eben Staaten mittlerweile auch stark verschuldet sind und eben in ihrer Wirkung nicht mehr die Möglichkeiten haben, wie beispielsweise noch zu Zeiten der Finanzkrise, ist es eben meine Überzeugung, dass wir uns nicht mehr auf die Schutzfunktion des Staates verlassen dürfen, sondern eben Eigenverantwortung und Selbstbestimmung mehr fördern müssen. Das ist jetzt nichts Böses gegen den Staat, sondern ich bin generell eben der Meinung, dass wir uns von dieser Vollkasko-Mentalität, die man manchmal hat, lösen müssen. Das gilt auch beispielsweise bei Unternehmen oder bei Banken. Also, dass man eben Gewinne privatisiert und wenn Verluste anfangen, fallen, dann sozialisiert man die und legt sie auf die Steuerzahler über. Da bin ich vollkommen dagegen, aber ich bin auch eben dafür, dass jeder unter uns eben selber schauen muss, wie er eben in dieser sich veränderten Welt, die eben jetzt derzeit transformiert, weg von der Globalisierung hin zu vielen anderen Bereichen am besten aufgestellt wird. Und da sind natürlich Geldsysteme der Zukunft rund um Bitcoin ein wichtiges Kapitel, aber natürlich auch steuerliche Rahmenbedingungen und natürlich Eigentumsrechte, rechtliche Aspekte und natürlich auch datenschutzrechtliche Aspekte, also Cybersecurity-Themen. Weil ich kann noch so toll in Bitcoin investieren, wenn ich auf irgendeinen Scam reinfalle oder wenn ich rechtlich oder steuerliche Fehler mache oder eben wenn ich eben angegriffen werde, meine Wallets, meine Keys irgendwo eingebe, dann sind das eben gravierende Auswirkungen, dass ich eben dann dadurch meine Gelder verliere. Und all diese Themenbereiche greife ich eben in diesem Buch auf. Mir war es jetzt auch diesmal wichtig, kein reines Bitcoin-Buch zu schreiben. Ich glaube, da ist vieles dazu gesagt, sondern auch im Bereich von Bitcoin natürlich ganz triviale Kapitalschutzstrategien an die Hand zu geben für Einsteiger, aber auch mal ein bisschen stärker noch darauf einzugehen, zum Nachdenken, warum sollte man in den Bitcoin investieren? Nicht, weil es schnell steigt oder weil man Millionär wird oder dieses Schlagwort digitales Gold, Wertaufbewahrungsmedium, dass man es zumindest ein bisschen mal stärker priorisiert oder konkretisiert, in welche Richtung das eben in der Zukunft gehen könnte. Und da ist es so, da habe ich ein Kapitel geschrieben, das heißt eben Bitcoin als möglicher Urmeter des Geldes in der Zukunft. Und da möchte ich auch dazu sagen, hier die Idee dazu oder auf dieses Thema gekommen bin ich durch ein Video, das ich mir angeschaut habe. Ich habe ja lange Zeit meines angestellten Berufslebens in Österreich verbracht und finde ja auch viele Anhänger der österreichischen Schule, der Nationalökonomie natürlich sehr, sehr gut. Wir haben das Thema ja auch hier schon mal angesprochen. Das Thema Wunder von Wörgl beispielsweise, gibt es einen Netflix-Film, also einfach auch mal anschauen, was ganz, ganz Tolles aus einer nicht digitalen Zeit, aus einer analogen Zeit, wo man viele Dinge heute übertragen kann, auch um Bitcoin. Und ich bin hier auf ein Video gestoßen vor einiger Zeit von einem Professor aus Österreich, der heißt Professor Kotasek. Peter Kotasek heißt er, glaube ich. Und diesen Mann finde ich vollkommen faszinierend. Also ich könnte dem seine Videos stundenlang mir anschauen. Ich habe mir viele Videos auch 3, 4, 5 Mal komplett angehört, bis ich mal, weil ich immer wieder nach einem neuen Anhören mal wieder was hinzugewonnen habe, weil die so bildend einfach sind und der so intelligente Sachen sagt. Der ist mittlerweile 84 Jahre alt Peter Kotasek ist in Österreich auch relativ bekannt. Der hat ein Unternehmen gegründet, also ein Softwareunternehmen, Beko hieß es oder heißt es, so als österreichischer Bill Gates manchmal auch beschrieben worden, aber ein ganz bodenständiger Mann mit einer enormen Weisheit und ist eben auch ein Systemanalytiker. Und diese Videos, die tun einem so gut, wenn man diese ganzen Marktschreier auf YouTube oder diese Charttechniker sich immer anhört, da, bla, rauf, runter, rot, schwarz, Blutbad oder Boom oder Moon und so weiter. Und wenn man sich diese analytische, hervorragende Arbeit anhört, muss ich mal sagen, super toll. Also kann ich nur mal empfehlen, schaut einmal mal bei YouTube Peter Kotasek. Die Interviews sind mit einem Nico Jilch, ein Journalist aus Österreich, ganz, ganz hervorragend gemacht und ich habe hier enorm viel Wissen eben oder Anregungen, neue Anregungen für meine Arbeit mir eben ziehen können. Unter anderem eben diese Thematik der Eichung unseres Geldsystems beziehungsweise des Eichwesens. Und damit habe ich mich vorher überhaupt nicht befasst. Also, dass ich mich mal mit dem Eichwesen befasse, ja, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Und da ist es eben so, wir haben ja in Deutschland ein Eichgesetz. Also ist uns wahrscheinlich auch nicht mal so bewusst. Und wir haben hunderte Geräte, die eben einer Eichpflicht unterliegen. Wagen, Tankstellen, Zapfsäulen und so weiter, Stromzähler, Wasserzähler. Ist ja alles ganz, ganz hervorragend. Und warum hat man dieses Eichsystem eben gemacht? Ja, weil man in früheren Zeiten im Mittelalter das eben mit Finger, Elle und Speiche oder was weiß ich gemessen hat und der andere hat halt einen längeren Arm oder einen kürzeren oder dann hat man es noch ein bisschen anders hingetrickst. Also es war Tür und Tor geöffnet für Betrug. Also dass man einfach einen anderen übervorteilt in Dingen, die nicht geeicht sind. Und jetzt eben mit der Einführung des Eichens ist es eben so, dass der Strom eben geeicht ist, dass diese ganzen Zähler, der Tachometer im Auto, dass wir hier eben eine große Sicherheit eben haben. Aber der wichtigste Bereich oder einer der wichtigsten Bereiche in unserem Leben, das muss uns eben bewusst sein und das ist mir eben auch durch diese Interviews von Peter Kotasek bewusst worden, ist nicht geeicht und das ist unser Geld. Also unser Euro ist nicht geeicht. Also wer eicht den Euro? Wir gehen ja ganz normal damit um, einen Meter. Ich glaube, niemand macht sich einen Gedanken, warum ist ein Meter jetzt ein Meter oder wie kam das zustande? Warum ist ein Liter oder warum ist ein Kilo jetzt ein Kilo? Und das ist eben etwas, wo man jetzt mal ein bisschen zurückgehen muss. Also gerade bei der Maßeinheit Meter beispielsweise. Also Bitcoin als Urmeter des Geldes. Also dass man sich die Geschichte der Entstehung des Meters mal anschaut und das Potenzial, warum der Bitcoin eben ganz, ganz hervorragend geeignet ist, um unser Geld endlich mal zu eichen. Weil selbst mit Gold, also selbst unter einem Goldstandard, ist es eben nicht möglich, unser Geld genau zu eichen. Weil niemand kann genau sagen, wie viel Gold wird noch gefördert und wie viel Gold gibt es wirklich. Also es gibt immer Annäherungswerte, aber nie genau. Beim Bitcoin kann ich es ganz genau sagen. Maximal 21 Millionen, die ganzen Halvings mit einrechnen. Wie stehe ich jetzt? Wie viele Bitcoins sind derzeit am Markt? Und wie viel kommen dann in der Zukunft noch dazu? Alle 10 Minuten ein Block. Ich kann das genau durchkalkulieren. Und ich habe die Limitierung eben auf maximal 21 Millionen Stück. Und damit könnte ich oder kann ich eben auch den Euro auf den Bitcoin eichen oder den Dollar auf den Bitcoin. Weil niemand weiß doch, wie viel Geldmenge wir jetzt beim Euro draußen haben. Wie viel kommt dann noch dazu? Oder wie sind diese Parameter? Das wäre genauso, wie wenn sich ein Meter ständig verändert. Dann bist du auf einmal nicht mehr ein Meter groß oder 1,80, sondern nur ein Meter. Also das ist ja nicht, der Meter ist ein Meter und der ist gleich bleiben. Und wenn man jetzt sagt, das ist ja alles viel zu kompliziert, mir ist es jetzt auch mal wieder bewusst geworden, also als ich das eben mich befasst habe, wie eigentlich dieser Urmeter entstanden ist. Und ich will das mal kurz vorlesen. Den Satz, den muss man sich auch zigmal anhören, weil, wie gesagt, ein Meter hinterfragt keiner derzeit bei uns. Aber bei Einführung wurde der Meter zunächst als 10-millionster Teil des Viertels des Erdumfangs festgelegt, der Paris und den Nordpol berührt. Also das ist eine Eichdimension, die wir zu Beginn mit dem Urmeter hatten, nochmals, also bei Einführung wurde der Meter als 10-millionster Teil des Viertels des Erdumfangs festgelegt, der Paris und den Nordpol berührt. Wenn ich das jetzt irgendjemand vorlese, daraus haben wir den Meter abgeleitet. Ja, wie kommen wir denn auf so einen Wahnsinn? Also da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Aber das ist der Urmeter, der Ausgangspunkt für den Meter, wie wir heute im täglichen Leben mit Zentimeter überall ganz normal einsetzen. Und wie einfach wäre es dann, eben den Euro, den Dollar, unser Geld zu eichen auf diesen Bitcoin mit 21 Millionen Stück unter Berücksichtigung der Bitcoin, die derzeit im Umlauf sind und die eben dann in Zukunft noch dazukommen. Und beim Meter ging ja diese Evolution auch weiter. Also 1791 beschloss dann diese verfassungsgebende Versammlung in Paris, dass eben dieser Urmeter als ultimative oder als universelle Längeneinheit eingeführt wurde. 1889 wurde dann dieses Urmeter von der Generalkonferenz für Maß und Gewicht durch einen Meterprototypen eben festgelegt und der besteht aus einer Legierung von 90% Platin und 10% Iridium. Kann man sich heute noch im Museum oder in Paris eben anschauen. Der wurde dann eben Kopien in die ganze Welt verschickt und das war dann der Eichmaßstab für den Meter, für das metrische System, wie wir es heute kennen. Ich finde es, diese Geschichte, diese Herleitung so super faszinierend. Und wie toll wäre das, jetzt eben zu sagen, jetzt haben wir das erste Mal in der Geschichte etwas, was weltweit nach 14 Jahren schon anerkannt ist mit dem Bitcoin, mit dem Algorithmus, mit diesem System, mit der Funktion einer Maßeinheit der Limitierung auf 21 Millionen Stück, was wir eben als Eichgröße hernehmen könnten für unser Geldsystem. Und ich könnte mir eben vorstellen, wir sind da wahrscheinlich heute noch Jahre oder Lichtjahre, um nicht zu sagen, weg von derartigen Überlegungen. Aber rein aus dieser ökonomischen Betrachtungsweise könnte der Bitcoin eben das Urmeter des Geldes in der Zukunft darstellen, dass wir eben anhand des Bitcoin unser Fiat-Geld eichen. Und wenn wir eine Eichung haben, dann haben wir als Bürger eben eine Sicherheit bzw. eine Klarheit, was passiert mit unserem Geld. Weil so wissen wir nur, es wird immer alles teurer und das Geld entwertet und irgendwann drückt irgendjemand wieder auf den Knopf und macht einen Reset, da gibt es eine Währungsreform und dann entsteht wieder neues Geld. Mit dem Meter passiert das nicht mehr, der Meter ist der Meter. Das hinterfragt niemand mehr, das hat sich durchgesetzt, weil er geeicht ist, weil man hier eben diese Entwicklungen gemacht hat. Und zum Beispiel der Meter, also dieser Urmeter aus Platin und aus Iridium, der wurde dann erst 1960 abgelöst durch eine Atomberechnung. Weil dann war die Technik so weit eben zu sagen, okay, jetzt müssen wir da nicht mehr mit irgendeinem Platin- und Iridium-Legierung rummachen. Also die Legierung hat man natürlich dadurch gewählt, weil da die Kälte- und Wärmeeinflüsse physikalisch weniger Ausmaße hatten, also es wurde dann nicht größer oder kleiner dieser Meter, sondern es war relativ genau, aber später hat man das mit der Atomrechnung machen können. Und ich sehe schon hierzu Parallelen zu unserem Geldsystem, dass man versucht hat, in der Vergangenheit, in der Geschichte, unser Geld zu eichen über Gold, weil Gold kam dem Ganzen am nächsten. Also man hat versucht, okay, dieses Geld, jeder druckt da, wie er will, sein Papiergeld. Jetzt müssen wir es an irgendwas koppeln. Wir müssen versuchen, eine Art Eichung zu machen, auch wenn das eine ganz, ganz grobe Eichung ist. Dann hat man es mit Gold gedeckt, man hat es mit Gold hinterlegt oder man hat Goldwährungen eben auch schon gehabt im Mittelalter bei den Römern und so weiter, also Edelmetallwährungen, aber ist eben dann daran gescheitert, eben durch den Bretton Woods Abkommen, also die Aufhebung der Goldköppeln, der Goldhinterlegung des US-Dollars. Damit war diese zumindest etwas Eichung an etwas Messbares wieder weg. Also dieses Experiment hat nicht funktioniert. Und das vergleiche ich eben mit diesem Ding zwischen Nordpol und Paris und ein 10-millionster Teil vom Viertel des Umfangs und so weiter. Das ist dann eben Gold. Und jetzt kommt die Optimierung mit dem Bitcoin, weil das ist mathematisch klar bestimmbar. Und deswegen könnte dieser Trend, dieser Weg vorgezeichnet sein, eben unser Geld zu eichen über den Bitcoin. Das ist jetzt eine Überlegung, die heute im Anleger jetzt überhaupt nichts bringt oder da kann man jetzt keine Anlageentscheidung davon ableiten. Aber ich finde es eben was ganz, ganz Faszinierendes und das ist für mich so ein Mosaikstein, der mir sagt, das ist was, wo ich noch überzeugter bin, dass ich mich sehr wohlfühle, in den Bitcoin investiert zu haben. Und für jemanden, der noch nicht in den Bitcoin investiert ist, zu sagen, nicht weil irgendjemand einen Chart oder eine Aufwärtslinie irgendwo einzeichnet oder irgendeinen Blödsinn erzählt, sondern aus derartigen Überlegungen zu sagen, aha, also auch als Eichwesen kann das dienen. Aus diesen Überlegungen investiere ich in den Bitcoin. Das ist für mich mal ein komplett neuer Ansatz, der, wie gesagt, für mich sehr, sehr faszinierend war und aus dem man dann eben in späterer Folge auch wieder sehr, sehr viel weitere Aspekte ableiten kann.
Ich meine, Gold hat ja schon in der Vergangenheit immer wieder als Zahlungsmittel etwas versagt, weil einfach die Münze dann, wenn es schlechter gelaufen ist, mit irgendwelchen anderen Metallen gestreckt wurde. Das wird bei Bitcoin auch so nicht möglich sein, wenn man halt genau erkennt, was ich habe, ist ein Original-Bitcoin oder eben irgendein anderer Coin. Und das kann man leicht nachprüfen. Und bei so einer Goldmünze war es schwierig und es ist immer noch schwierig, nicht wenn man die, zumindest wenn man die falschen Werkzeuge zur Hand hat dafür. Aber sollte natürlich, du hast ja gerade eben selber gesagt, dass Urmeter hat man extra die Legierung so gewählt, dass es sich nicht so stark ausdehnt, dass es nicht so stark schwankt. Und wenn man jetzt natürlich sich den Bitcoin-Preis anschaut in der Vergangenheit, ein Eichinstrument, das extrem geschwankt hat, oder ist die Aussage, nee, das Eichinstrument ist immer das Gleiche, aber das Gegenstück zur Eichwährung, zum Beispiel Euro, Dollar, die haben so extrem geschwankt. Wie ist da deine Meinung? Weil die Schwankung insgesamt wird ja zumindest geringer.
Genau, wobei ganz andere Ebene, die 21 Millionen schwanken nicht. Die 21 Millionen sind fix und das ist für die Eichung das Relevante. Desbezüglich jetzt der Volatilität ist natürlich dahingehend interessant, dass, ich glaube, das haben wir vor einiger Zeit auch schon mal getroffen, diese Aussage, dass die Volatilität des Bitcoin in der Zukunft tendenziell eher abnehmen sollte. Warum? Ja, weil jetzt nicht mehr Millionen Privatanleger hier nervös herumzocken mit dieser Cyberdevise oder wie man es nennen will, sondern weil es ein Store-of-Value-Instrument geworden ist, sich zu einem Store-of-Value-Investment entwickelt hat, wo verstärkt institutionelle Investoren eben auch eingestiegen sind. Und man sieht es ja auch in den letzten Jahren, also auch 2022, dieses Katastrophenjahr mit gigantischen Verwerfungen, ist die Volatilität jetzt nicht besonders hoch gewesen in der historischen Betrachtungsweise. Und 2023 ist eben die Volatilität auf 41,53% zurückgegangen. Und das ist eben die niedrigste Schwankungsbreite des Bitcoin in seiner Geschichte. Und ich erwarte eben, dass in naher Zukunft oder mit zunehmendem Zeitablauf diese Schwankungsbreite des Bitcoin, diese Jahresschwankungsbreite, also auf Jahressicht, auch weiter abnehmen wird. Zwischendurch wird es immer mal solche Effekte geben, aber diese ganz, ganz gravierenden Ausschläge, die dürften sich in der Zukunft eher abmildern. Wie gesagt, ich habe es ja vorher schon angesprochen, wenn Satoshi Nakamoto seine Bitcoin alle auf den Markt unlimitiert schmeißt, dann wird man eine gigantische Volatilität kurzfristig haben, aber davon ist ja jetzt nicht per se auszugehen, sondern auch diese abnehmende Volatilität spricht wiederum stärker für den Bitcoin auch als Kapitalschutzinvestment, als Investment für konservative Anleger.
Wahrscheinlich vergleichbar, wie wenn man ein Meteor aus reinem Gold vom Himmel auf die Erde knallen würde, dass einfach so ein Schock für plötzlich Überangebot da wäre und dann gibt es da auch genauso die gleichen Probleme.
Genau, und beim Gold ist ja zum Beispiel so, dadurch, dass wir natürlich so einen massiven Papiergoldhandel haben, dass eben das meiste, was an den Börsen an Gold gehandelt wird, physisch gar nicht da ist, kann es natürlich auch mal einen Schock geben, einen Kaufschock. Also wenn jeder sein Gold ausgeliefert haben möchte, was er über Papiergeldprodukte hat, dann ist nicht genügend Gold da, um das eben auch darzustellen. Interessant wird übrigens auch mal in Zukunft sein, es gibt ja Finanzprodukte mit physischer Auslieferungsmöglichkeit. Brauche ich euch von der Börse Stuttgart oder von der EUVAX nicht erzählen, mit EUVAX Gold 1 und EUVAX Gold 2. Also da kann man aus dem Finanzprodukt eben auch Gold ausliefern lassen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in Zukunft eben auch mit Bitcoin-Finanzprodukten möglich sein wird.
Es gibt bereits Bitcoin-ETNs in Deutschland, die dann auch eine Auslieferungsmöglichkeit haben. Ob das wirklich machbar ist, ich glaube eher, das wird deswegen so aufgelegt, dass dieses Produkt dann dementsprechend auch wie ein richtiger Bitcoin steuerlich gewertet wird, was bei Gold auch der Fall ist. Aber mir sind ja schon die ersten Krypto-ETNs bekannt, wo es eine Auslieferungsmöglichkeit gibt und dementsprechend sie steuerlich auch wie reale Bitcoins bewertet werden.
Aber ich kenne jetzt noch niemanden, der aus einem Bitcoin-Finanzprodukt praktisch auf eine eigene Wallet-Adresse eine Auslieferung gemacht hat. Muss ich mal nachfragen bei den ganzen Emittenten, ob das jemals jemand gemacht hat. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass das.
Ich stelle Kontakte her zum Ansprechpartner zu dem Thema. Ich kenne eine Gesellschaft, die macht sowas.
Okay, ja. Aber interessant, aber das wird auch die Zukunft sein, glaube ich, dass eine Auslieferungsmöglichkeit eben aus der Custody Wallet des ETF-Emittenten zur meiner Private Wallet eben möglich sein wird.
Wichtig, bei uns in Deutschland keine ETFs, sondern ETN, ja, weil es halt eine andere Rechtsform ist, aber die hinterlegen die Kryptowährungen auch bei einem Dritten quasi, damit das Ganze auch zugriffssicher ist. Und da gibt es bereits die ersten Anbieter, ich will jetzt keine Werbung machen, aber die auch wirklich eine Auslieferung im Vertrag drin ermöglichen, damit steuerlich schön ist. Ob da jemals eine Auslieferung wirklich stattgefunden hat, das kann ich da nicht sagen, aber sie müssen technisch irgendwo dazu in der Lage sein, sonst dürften es so im Verkaufsprojekt nicht reinschreiben. Das ist schon mal ganz wichtig. Wenn wir jetzt schon mal sagen, wir wollen, du glaubst, Bitcoin, die 21 Millionen, werden irgendwann als Eichinstrument geeignet, dann müssten wir noch sagen, okay, welche Währung gibt es denn so, wie wertvoll ist denn bisher in diesen Währung Bitcoin, mit dem dann der Eichwettbewerb stattfinden müsste?
Genau, also das ist ja ein weiterer Aspekt, der diese Grafik gut, oder diese Internetseite, die man sich viel zu selten auch anschaut, coinmarketcap.com kennt ja jeder, es gibt auch fiatmarketcap.com. Und da sieht man mal, welchen Stellenwert der Bitcoin auch heute schon erreicht hat. Er zählt nämlich zu den 16 wertvollsten Währungen der Welt. Also das ist auch schon mal ein Fortschritt. Und ich gehe eben auch davon aus, dass hier diese 16 in Zukunft deutlich überschritten wird. Also ich gehe davon aus, dass der Bitcoin in naher Zukunft eben die Top 10 der Währung eben erreichen wird. Trotzdem, dass diese Währungen immer mehr werden, also indem die immer mehr geschöpft werden. Das wird eben der Kurszuwachs des Bitcoins eben kompensieren. Und interessant ist eben auch, dass ich in letzter Zeit feststelle, dass man jetzt auch, wenn ich mal im Zug oder im Flugzeug unterwegs bin, wieder irgendein Magazin lese, dass überall jetzt langsam Bitcoin-Daten auch bekannt oder abgedruckt werden. Also früher war das jetzt überhaupt nicht der Fall oder ist mir nicht so aufgefallen. Aber jetzt auch bei den Laufbändern, bei NTV und so weiter, ist ja ganz selbstverständlich, dass eben Bitcoin dazukommt und natürlich auch zunehmend Ethereum. Und mir ist es eben gerade in der Zeit, wo jetzt alles immer auf Bitcoin sich fokussiert hat, auch zu erwähnen, dass ich eben sehr, sehr optimistisch bin bei den Entwicklungen bei Ethereum, sowohl seitens der institutionellen Adaption, weil da passiert genau Vergleichbares wie mit dem Bitcoin. Aber man muss hier natürlich nur abwarten, weil hier ist natürlich eine andere Hürde da. Die SEC, Gary Gensler, der ja super kritisch ist gegenüber Kryptowährungen, der ja sagt auch, Bitcoin ist Commodity, alles andere ist Security. Ich gehe davon aus, dass er diese Meinung bald revidieren muss, aufgrund des gigantischen juristischen und auch natürlich Drucks des Establishment der Wall Street. Dennoch vertritt er natürlich die Meinung und jetzt ist es ja so, ich meine, wenn ich als Zulassungsbehörde sage, oh, Ethereum ist ein illegales Wertpapier, ja, dann kann ich ja schlecht ETFs zulassen auf Ethereum, also ich kann ja schlecht auf illegale Wertpapiere ein Wertpapier zulassen. Da würde man sich komplett lächerlich machen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Gary Gensler aus dieser Nummer herauskommt. Also da können wir, glaube ich, dann überleiten zur nächsten Thematik.
Soweit ich vielleicht ganz kurz, soweit ich weiß, hat er sich zum Ethereum bisher noch nie so richtig geäußert. Er hat bisher ganz klar gesagt, okay, diese Börsen handeln illegal mit diesen Wertpapieren. Da waren ganz viele verschiedene Coins dabei, aber Ethereum hat er da nie aufgeführt, die SEC. Und auch Gold hat er bisher halt gesagt, okay, das ist eher als Rohstoff zu werten. Ethereum selber war mal eine Befragung etwas schwierig für ihn, aber selber Aussagen von SEC dazu gab es noch nie. Und ja, jetzt genau wie du gesagt hast, kommen wir zum nächsten Punkt. Da stehen ja einige ETFs auch in den Startlöchern und warten auch auf ihre Genehmigung. Ich persönlich glaube nicht, dass es so ganz leicht durchgewunken werden wird wie Bitcoin, aber du sagst es schon selber auch, die Macht, die dahinter steht, die Lobby der ganzen Vermögensverwalter, die ist, glaube ich, in den USA nicht zu unterschätzen, was auch vorteilhaft ist für uns als Bitcoin-Besitzer, weil die Lobby, die gegen uns gearbeitet hat bisher, arbeitet plötzlich für uns, weil plötzlich ist es ihr Schäfchen, wo sie auch im Trocknen halten wollen. Und die wollen natürlich auch mit Ethereum, dem zweitgrößten Asset im Kryptomarkt, auch irgendwie ihre ETFs an den Markt bringen. Und das ist ziemlich, ziemlich spannend.
Gehen wir mal das Ganze mal an. Ethereum, also zweitwichtigste Kryptowährung. Ganz andere Systematik mittlerweile seit dem 15. September 2022, seit dem 15. September 2022 als der Bitcoin, nämlich durch die Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake, the Merge. Und bei Ethereum ist es jetzt so, der Druck, der Lobby, der Finanzlobby wird gigantisch sein, weil mit Ethereum-ETFs lässt sich viel mehr Geld verdienen als mit Bitcoin-ETFs. Warum? Wenn ich einen Bitcoin-ETF herausgebe, dann verdiene ich an der Verwaltungsgebühr und natürlich an den Spreads und am Handelsvolumen, an der Marge. Wenn ich einen Ethereum-ETF emittiere, dann verdiene ich an dem allen plus den Staking-Rewards. Und wenn ich einen Bitcoin im ETF habe, meine ich den Bitcoin ja nicht, sondern ich halte den Bitcoin, aber mit dem passiert ja sonst nichts. Der liegt ja rum. Ich werde ihn auch nicht verleihen können, hoffentlich, und irgendwas Ertragsoptimierung machen können im ETF. Aber bei Ethereum kann ich Ethereum in Staking geben. Und das ist aus meiner Sicht jetzt eben eine ganz, ganz tolle Komponente. Und mittlerweile muss man sagen, BlackRock hat ein Ethereum-ETF, Ethereum-Spot-ETF beantragt, VanEck, Fidelity, gestern kam Templeton dazu, also ein weiterer Gigant. Und wir haben jetzt 9 Spot-ETF-Anträge auf Ethereum. Die grundlegende juristische Abklärung ist ja bei Bitcoin schon erfolgt. Also kann man, glaube ich, vieles aus den Dokumenten einfach rüberziehen. Was eben dazu kommt, ist diese Komponente des Stakings. Also, wer bekommt dann die Staking Rewards? Und da wird auch ein Bieterkampf erfolgen. Aus meiner Sicht müssen natürlich diese Staking Rewards den Kunden mehrheitlich ausgeschüttet werden.
Wie die Dividenden bei Aktien, das kennt man ja auch schon so, genau. Das ist die Erwartung, theoretisch.
Als es die ersten Dividendenfonds und so weiter gab, dann haben auch doch die Emittenten, oder bei Zertifikaten war das am Anfang so, da haben auch Performance-Index, Kursindex, dann haben die Emittenten die Dividenden eingesteckt. Also in dem Markt, wo transparent ist und wo mehrere Emittenten da sind, habe ich keine Chance mehr, sowas zu machen. Und es gibt ja mittlerweile ETFs, die haben 0,0 irgendwas Verwaltungsgebühren.
0,08, ich glaube, sind die besten auf MSCI.
Ja, genau, also ein wahnsinniger Preiskampf. Das heißt, bei Ethereum glaube ich eben, dass eben die Emittenten gemeinsam mit den Custodians, also diejenigen, die die Ether verwalten, über die Validatoren dann eben in Staking geben, einen Anteil bekommen und die Staking Rewards werden dann eben ausgeschüttet an die Kunden. Und das jetzt juristisch alles abzuklären, das wird natürlich auch hochinteressant werden. Aber ich gehe davon aus, dass eben, wenn diese Ethereum Spot ETFs kommen, dass das Ethereum Spot Staking ETFs sein werden, dass man die Staking Rewards ausschüttet. Weil ansonsten spricht ja nichts dafür, dass ich diese Produkte kaufe, wenn ich die Staking Rewards, und die sind ja bei Ethereum auch zwischen 3-4% derzeit immerhin, dann nebenher oder neben raus fallen lasse. Und wie gesagt, das Juristische ist jetzt wirklich hochinteressant zu beobachten, weil Gary Gensler natürlich schon gesagt hat, in letzter Zeit ist auffällig, dass er sich gegen Ethereum nicht mehr allzu negativ äußert. Halbwegs intelligent ist er ja offensichtlich. Aber er hat in diese Zulassungspressemitteilung beim Bitcoin reingeschrieben, das, was wir heute gemacht haben, haben wir machen müssen, bezieht sich nur auf den Bitcoin, und wir haben es machen müssen, weil der Druck der Gerichte im Prinzip zu groß war. Also das war ja jetzt keine organische Überzeugung, dass man sagt, okay, das ist jetzt alles in Ordnung, jetzt lassen wir das mal zu, sondern der Druck der Finanzlobby war so gigantisch und auch der Gerichte. Und ich erwarte eben, jetzt sind 9 Ethereum-Spot-ETF-Anträge da, gigantischer Druck. Die Gerichte, die werden aus meiner Sicht so entscheiden, dass sie die SEC in die Grenzen weisen werden. Und wenn dann du gerichtlich dazu gezwungen wirst, so ein ETF zuzulassen, dann wirst du irgendwann mal zurücktreten müssen, weil dann hat das ja gar keinen Sinn mehr. Ich glaube, dann wird Gary Gensler irgendwann mal ausgetauscht werden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Ethereum-Spot-ETF-Zulassungsanträge vielleicht überraschenderweise schneller vonstatten gehen, als viele denken. Also man denkt ja auch jetzt, man ist jetzt gewohnt, oh, wie zäh war das jetzt mit dem Bitcoin. Das war ja gefühlt über Jahre lang hat man da rumgetan, bis das dann irgendwann mal zugelassen wurde. Die nächsten Dinge sind im Mai, wann dann wieder entschieden wird. Der Druck wird gigantisch sein. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch in diesem Sommer schon passiert. Und das wird natürlich auch ein weiterer Treiber, ein institutioneller Treiber dann für Ether und für Ethereum sein, weil dann eben diese Staking-Funktionen auch von Institutionellen als Alternative zu Anleihen genutzt werden können. Wenn wir sinkende Zinsen haben und die Kapitalmarktzinsen unter die Staking Rewards von Ethereum fallen, ja, und die Systematik ist regulatorisch sauber, ja, dann überlege ich mir doch als Vermögensverwalter, als Fondsmanager, als Pensionskassen, Treasurer zu sagen, okay, dann gebe ich doch mal vielleicht auch was ins Staking bei Ethereum und habe noch das Potenzial, im Zuge meiner Risikokennzahlen auf Performance, also aus Kursgewinne, durch Ethereum. Also das sind natürlich ganz, ganz interessante Entwicklungen, die mich eben auch so optimistisch stimmen für Ethereum und die Kryptowährung Ether.
Wichtig ist ja, dass du einen Kunden hast, der diese Schwankung auch aushalten muss und dass der halt das ins Portfolio insgesamt mit aufnehmen kann. Das ist, glaube ich, wichtig, weil mit einer Anleihe, ob ich jetzt 3%, 3,5% bei Ethereum kriege oder bei der Anleihe nur 2%, bei der Anleihe ist bisher noch meistens, wenn es ein guter Gläubiger ist, Schuldner ist, die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung vorkalkulierbar. Und bei Ether ist es halt so, ja, in der Vergangenheit ging es immer nach oben, aber wenn man halt kurzfristig Geld braucht, wäre es definitiv die falsche Beimischung. Aber das sind wahrscheinlich Probleme, die sie angehen, mit genug Liquidität im Hintergrund nicht wirklich haben werden.
Ja, wahrscheinlich stand die Alternative eher der Vergleich mit der Dividendenaktie. Weil die Aktie hat genauso Schwankungen, die Dividendenrenditen, dass man sich die eben eher betrachtet. Oder genauso jetzt nach dem Vorbild Fidelity Canada, die haben ja auch keine Renditen durch den Bitcoin, aber die mischen es eben dazu als Asset-Allokationsbestandteil mit allen Risiken. Und zusätzlich ist es ja so, dass jetzt auch die ersten Future-ETFs, die ersten Futures auf die ETFs dann herauskommen werden. Also ist ja auch irgendwie paradox, ein Finanzprodukt auf ein Finanzprodukt. Aber was ganz, ganz wichtig ist, weil dann natürlich auch Short-Futures eben kommen werden. Und mit denen können dann nicht nur Zocker zocken, sondern eben Treasurer sich hedgen. Das heißt, wenn ich eine Pensionskasse bin, ich habe dann bestimmte Risikoparameter und die kann ich dann eben so definieren, dass wenn Ethereum stark fällt, dass ab einer gewissen Schwelle, einer gewissen Fallhöhe dann eben ein Short-Kontrakt eben greift, der wird gekauft und somit ist meine Position neutral und ich habe die Downside eben abgehedged. Also das werden tolle Entwicklungen sein, deswegen sind auch Short-Produkte etwas ganz, ganz Wichtiges für dieses ganze Ökosystem und nicht immer nur zum Zocken da, dass man sagt, okay, ich will auf fallende Kurse setzen. Nein, ich kann damit auch ganz, ganz hervorragende bestehende Positionen hedgen.
So, du hast ja schon mal das Fähnchen in den Wind gehalten und auch gesagt, dass du grundsätzlich Ethereum-Fan bist. Bevor wir jetzt vielleicht weiter noch ein bisschen auf die Entwicklung von Ethereum eingehen, da gibt es ja auch noch jede Menge. Vielleicht nochmal zum Thema Inflation bei Ethereum, weil wir müssen ja auch ganz klar sagen, seitdem wir eben The Merge hatten, gibt es ja bei jeder Transaktion auch eine ganz ordentliche Verbrennung. Wir hatten damals auch von diesem Triple X Halving gesprochen, weil plötzlich anstatt, es gibt immer mehr Ether, plötzlich die Situation da war, dass häufig sogar an manchen Tagen mehr Ether vernichtet, verbrannt wurden, als neue zugekommen sind. Und da hast du noch eine sehr interessante Seite zugeschickt, wo man da mal einen Blick drauf werfen kann.
Genau, das Tolle auch, live abrufbar. Also, der Fakt ist der, mit dem vierten Bitcoin-Halving, das jetzt im April erfolgt, wird die Inflationsrate des Bitcoin unter die Inflationsrate von Gold fallen. Und das ist ja auch immer ein ganz, ganz entscheidendes Argument. Pro Argumente für Bitcoin als Store of Value. Jetzt wird aber immer vollkommen vergessen, bei Ethereum gibt es keinen Maximal Supply. Also es gibt keine Obergrenze wie beim Bitcoin mit den 21 Millionen Stück, keinen Cap. Aber es gibt eben ganz, ganz tolle Algorithmusfunktionen mit der Umsetzung von The Merge, also mit dem Wechsel von Proof of Work auf Proof of Stake, würde diese Burn-Funktion eben aktiviert. Und das hat eben dazu geführt, dass seit The Merge, also seit dem 15. September 2022, mehr Ethereum verbrannt wurden, als Ethereum neu geschaffen wurden. Und das heißt, Ethereum ist heute schon deflationär. Also wenn wir mal beim Bitcoin sagen, Inflationsschutzfunktion, geringe Inflation, Gold, geringe Inflation, Ethereum ist deflationär. Also auch ein ganz, ganz tolle Funktion. Und das kann man eben über Ultrasound Money eben real-time sich eben anschauen. Und da werden eben fortlaufend auch den Märkten Ether entzogen und somit der Maximal Supply oder das Umlaufvolumen eben reduziert. Das ist kein Automatismus, kann auch mal wieder ins Positive drehen. Aber wenn Ethereum Anwendungen findet, weiter gedeiht, weiter lebt als Ökosystem, als Crypto-Apple für dezentrale Applikationen, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Inflation negativ bleibt und hier natürlich ein weiterer Effekt entsteht. Zusätzlich werden massiv Ether den Märkten entzogen, weil sie von Kryptobörsen abgezogen werden und oder auf Kryptobörsen bleiben, aber in Staking gegeben werden, also gestaked werden oder abgezogen werden und eben in Staking oder in DeFi-Systeme gegeben werden. Dadurch wird eben auch die Angebotsmenge reduziert. Und wenn dann eben noch diese neuen Ethereum-Spot-ETFs dazukommen, die wahrscheinlich noch mehr werden, also die Anträge werden wahrscheinlich noch zunehmen, dann wird hier natürlich ein weiterer Nachfrageeffekt nach Ethereum hier zustande kommen. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr optimistisch bei Ethereum. Und ich bin ja auch gegen diesen ganzen, also wann kommt das Flippening zum Beispiel? Also wenn man sich, ich kenne ein paar absolute Ethereum-Maximalisten, würde ich mal sagen, da gibt es zwar ganz, ganz wenige, gibt es aber auch ein paar, die dann immer vom Flippening sprechen. Also wann überholt Ethereum von der Marktkapitalisierung den Bitcoin? Auf derartiges gehe ich nicht aus. Also Ethereum ist für mich was ganz anderes wie der Bitcoin. Da kann man jetzt positiv gestimmt sein oder negativ gestimmt sein. Man kann Bitcoin-Maximalist sein. Man kann ein bisschen breiter das Ganze sehen. Aber Bitcoin, digitales Gold, Ethereum, Crypto, Apple funktioniert genauso wie Apple, nur mit dezentralen Applikationen. Und das Anwendungsfeld ist gigantisch. In den unterschiedlichsten Bereichen von Finanzwirtschaft, über die Realwirtschaft zeigt sich ja auch an den ganzen vielen Ethereum-Token bis hin dann auch zu Stablecoins. Deswegen bin ich sehr, sehr optimistisch bezüglich des Ethereum-Ökosystems und ich fühle mich eben sehr wohl, in beides investiert zu sein. Natürlich nach wie vor im Bitcoin als absolutes Basisinvestment, aber ich würde mittlerweile sogar so weit gehen zu sagen, Ethereum, Bitcoin würde ich von der Allokation fast gleich gewichten, weil für mich eben das Chancenpotenzial bei Ethereum mittlerweile sogar höher ist als beim Bitcoin.
Also bist du der Meinung, nicht wie man es hier jetzt sehen würde, wir haben 4 Teile von 5 in Bitcoin und 1 Teil in Ethereum, sondern würdest du wirklich halb zu halb gewichten, weil du momentan wahrscheinlich auch die Underperformance von Ethereum mit berücksichtigt. Du sagst auch, die Entwicklung ist ja sehr, sehr ordentlich. Und ja, es gibt auch, wenn der ETF kommen sollte, von Grayscale einen Trust in Ethereum, aber da sind die Bestände wesentlich geringer und da haben wir vielleicht nicht ganz so starke Auswirkungen, wie wir es beim Bitcoin-Preis gesehen haben.
Genau, also grundlegend ist es ja so, es kommt ja auf die weiteren Allokationsbestandteile an. Also bei mir, wenn ich jetzt auf mein Krypto-Portfolio schaue, dann habe ich zusätzlich auch noch viele oder einige, oder mittlerweile sind es eigentlich wenige Token, die sind aber auch wieder Ethereum-basiert. Also ich habe von Natur aus schon einen hohen Ethereum-Fokus, aber eben der Infrastrukturanbieter, also der digitale Schaufelhersteller, das ist eben Ethereum-Blockchain. Und ich würde eher dazu raten, jetzt nicht unbedingt diese Competition mit dem Bitcoin immer zu machen, Bitcoin, Ethereum, sondern sich lieber mal überlegen, gehe ich mal meine ganzen 1000 Shitcoins durch oder Kryptowährungen durch, Altcoins durch, die vielleicht von ihren Anwendungen zu hinterfragen sind und diese vielleicht eher stärker zu konzentrieren in Richtung Ethereum. Aber natürlich gibt es auch die Strategie, dass man sagt, okay, und auf die treffe ich natürlich auch sehr häufig, ja, das ist mir alles schon zu weit weggelaufen, ich habe nicht so viel Geld oder ich habe nur einen bestimmten Betrag, ich will ganz bewusst auf möglichst Marktkapitalisierungskleine setzen, wenn die noch mit Anwendungen unterfüttert sind, spricht da auch nichts dagegen. Aber es gibt natürlich auch viele andere, die sagen, ich hau mir jetzt da irgendwelche Meme-Coins rein, weil da ist der Hebel am höchsten. Also das kommt jetzt auf jeden Einzelnen an. Und bei mir ist ja der Unterschied, ich bin ja kein Missionar. Also ich bin ja jetzt hier nicht ideologisch oder dogmatisch tätig, oh Ethereum oder oh Bitcoin, nur Bitcoin, alles andere Shitcoin oder so ähnlich. Sondern für mich spricht ökonomisch, technologisch und regulatorisch und von den Anwendungspotenzialen sehr, sehr viel dafür, dass Ethereum eben großes Potenzial hat. Ich kann mich irren, das kann auch nicht der Fall sein. Und nur der Bitcoin bleibt und alles andere stirbt. Also nach Maxi-Bibel. Aber ich gehe nach dem, was ich heute sehe, eben davon aus, dass das nicht der Fall sein wird, sondern dass es eine Koexistenz sein wird von mehreren Kryptowährungen, die leben werden. Gerade auch die Stablecoins, die das Ganze weiter forcieren werden. Und natürlich, was auch kommen wird, ob man das will oder nicht, von den CBDCs, also den Central Bank Digital Currencies. Und hier auch nur mal ein kleines Beispiel. Als ich letztes Jahr aus Thailand zurückgekommen bin, haben wir ein Krypto-Update gedreht zum Thema, was in Thailand mit dieser Wallet Wunder von Virgil passiert. Also man bekommt 10.000 Baht als Einheimischer auf seine Wallet und die sind regional programmiert. Ich kann die nur im Umkreis von 4 Kilometern ausgeben und bei bestimmten Geschäften wie Apotheke oder Supermarkt um die regionale Struktur anzukurbeln. Damals habe ich ja gesagt, programmierbares Geld ist intelligent und sinnvoll, das einzusetzen. Thailänder machen das super. Was passiert denn jetzt aktuell in Deutschland? Wir machen genau das Gleiche, nur auf dem uralten, umständlichen Weg. im Zusammenhang mit dieser Flüchtlingskarte. Das heißt, wir führen jetzt eine Plastikkarte ein für Flüchtlinge, um eben denen nicht mehr das Geld direkt zu geben, sondern genauso eine Eingrenzung zu machen, dass ein Flüchtling in Bayern eben mit der Karte nichts nach Hause schicken kann oder nichts in Baden-Württemberg ausgeben kann. Also man kann das dann auch noch koppeln, dass man es nur in bestimmten Läden ausgeben kann und so weiter. Also wir setzen auch sowas ein und es ist durchaus auch nicht unintelligent. Man braucht ja eben regulatorische Dinge. Aber wenn ich dann sehe, die Thailänder machen es mit Wallets und mir kommen daher mit Plastikkarten im tollen, reichen, intelligenten Deutschland, dann sehe ich immer, okay, wir sind wahrscheinlich doch in bestimmten Bereichen jetzt nicht mehr unbedingt führend in der Welt.
So, bevor wir jetzt ganz kurz mal einen Blick auf diese extreme Roadmap von Ethereum werfen, letzte Frage zur Klarstellung. Wenn du jetzt Verhältnis Bitcoin, Ethereum siehst, zählst du Ethereum und alle Tokens auf der Ethereum-Plattform zum Ethereum-Paket bei dir dazu oder siehst du die getrennt voneinander?
Ich sehe sie schon getrennt voneinander, wenn ich mich sehe, was für Token ich habe. Also man muss sich ja mal die Token von Ethereum anschauen. Also es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt einen Uniswap kaufe oder Chainlink. Beides sind Ethereum-Token, aber Chainlink macht natürlich was ganz anderes, wie jetzt beispielsweise Uniswap. Also das muss man schon differenzieren. Nur ich sehe es aus der Risikokomponente. Wenn ich natürlich Ethereum habe und ich habe viele Ethereum-Token, dann muss ich ja auch für mich ein Stresstest-Szenario durchrechnen. Das heißt, es könnte sein, Ethereum scheitert. Es ist ja, es kann auch sein, der Bitcoin scheitert. Also ich muss ja immer so Dinge durchrechnen. Wenn Ethereum scheitert als Blockchain, ja, dann werden alle Ethereum-Token auch tot sein. Weil das ist ja das Rückgrat des ganzen Systems. Deswegen muss man diese Risikokomponenten natürlich in seine individuellen Überlegungen mit einfließen lassen.
Ich kann mich auch erinnern, als gerade The Merge aktuell war, da hast du mal The Merge, The Purge, The Search rausgehauen. Jetzt habe ich hier mal die Roadmap von dir bekommen. Da gibt es noch ein paar andere Wörter zwischendrin, aber man sieht ja allein, was der Merge im Ethereum-Universum geändert hat und was sie doch alles vorhaben. Jetzt kann man sagen, ja, das ist also doch eine zentrale Stelle, die das Ganze macht. Ja, man muss ja sagen, trotz allem müssen da viele mitmachen, aber irgendein Plan, der hilft ganz gut eigentlich. Und auch Bitcoin hatte immer Pläne. Da könnte man auch sagen, ich mache mit oder ich mache nicht mit. Ich installiere irgendwas auf meine Node oder nicht. Ich als Miner mache mit oder nicht. Ich habe also Hard- und Soft-Forks. Und auch hier, wir sehen beim letzten Merge gab es auch mehrere Forks von Ethereum, die halt jetzt in der Versenkung verschwunden sind. Aber jetzt, wir werden dann sie in einzelnen Punkten dann gehen. Ich habe sie auch mal ein bisschen kleiner gemacht. Aber man sieht, nach dem Merge kommt erstmal der Search. Wir sehen auch die Entwicklung hier. Da gibt es noch einiges für die nächsten Jahre, wo das Ökosystem wahrscheinlich noch weiter angepackt wird, wo man versucht, noch mehr Verbesserungen zu finden. Und wo sicherlich auch einer der Gründe ist, wenn du sagst, das Thema Ethereum bleibt und ist spannend, weil wir eben immer noch ziemlich am Anfang stehen und das ganze Thema noch viel, viel weiter ausgerollt werden kann.
Genau. Also diese Grafik, die ist mir halt aufgefallen, weil die hat Vitalik Buterin im November oder im Dezember, glaube ich, letzten Jahres auf Twitter beziehungsweise auf X heute gepostet. Und wenn man sie anschaut, dann macht man sie eigentlich gleich wieder zu, denkt man, um Gottes Willen. Interessant war auch dann, ich habe die Grafik dann mal wieder gesehen in dem Bitcoin-Maximalisten-Forum, wo ich immer mal mitlese. Und da ist eben gestanden, sobald irgendwas eine Roadmap hat, ist es ein Shitcoin. Also immer diese Pauschalaussagen. Da muss ich dann immer lachen. Ja, auch Bitcoin hat eine Entwicklerszene und Bitcoin hat eine Roadmap der Implementierung bestimmter Entwicklungen, Taproot beispielsweise. Oder eben auch Lightning, also da steht auch eine Roadmap dahinter. Da sieht man dann immer, man haut da Pauschalaussagen raus, versteht aber das eigene, was man eigentlich gut findet, überhaupt nicht. Um was es mir jetzt mit dieser Grafik geht, ist, Ethereum ist ein lebendes Ökosystem, das sich sukzessive verbessern muss. Weil das alles, was da jetzt beschrieben steht, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern das Wichtige ist jetzt eben in nächster Zeit, gibt es ein paar Upgrades, aller Voraussicht nach auch schon im März, also mit sogenannten Blob-Transaktionen oder dieses Denkun-Upgrade, wo eben die Skalierbarkeit von Ethereum optimiert wird. Und das ist das Entscheidende. Stabilität, Skalierbarkeit, Transaktionsgeschwindigkeiten, Transaktionskosten, Reduktion. Weil je mehr Anwendungen auf Ethereum laufen auf der Blockchain, deswegen desto verstopfter wird ja das Ganze. Und das ist jetzt auch kein Ethereum-spezifisches Problem. Man hat doch gesehen, was beim Bitcoin passiert mit der Blockchain, wenn da irgendwelche möglicher Transcriptions, also irgendwelche Ordinals, alles Mögliche in der Blockchain niedergeschrieben wird, dann verstopft die Blockchain und die Transaktionskosten explodieren und dann verliert der Bitcoin ja eine seiner originären Funktionen, nämlich als Zahlungsverkehrsmedium. Das mag für uns jetzt nicht relevant sein, weil wir mit Bitcoin in der Regel nicht zahlen und wenn, können wir Lightning nehmen, aber in irgendwelchen Entwicklungsländern, El Salvador beispielsweise, wo man ja sagt, ja, deswegen führt man Bitcoin ein, damit man damit auch zahlt.
Wobei die ja auch Lightning benutzen und nicht 10 Minuten dastehen, auf ihren Kaffee warten. Also als Zahlungsmittel ist ja meistens doch Lightning dafür geeignet. Nichtsdestotrotz allein die Transaktionskosten, wenn ich mal meine digitalen Goldbestände zur Seite schaffen möchte und man nicht $3, wie du gerade gesagt hast, sondern $30 zahlen muss, das ist natürlich sehr, sehr unattraktiv für so ein Netzwerk und dafür einfach nur irgendwelche Mülltransaktionen auf die Blockchain geschrieben werden. Das bin ich ganz bei dir.
Negativ. Also kurz abschließend mal gesagt, meine Anregung ist ja nur, schaut euch mal Ethereum auch an oder vergesst Ethereum nicht bei dem ganzen Bitcoin-Thematik, weil auch da stehen 9 Spot-ETFs vor der Tür, also institutionelles Geld, das zusätzlich in Staking fließen wird. Und deswegen finde ich auch super, dass es mittlerweile 9 ETFs sind, weil am Anfang war das 2, dann 3, weil das Risiko ist ja, wenn jetzt nur BlackRock ein Ethereum-Spot-ETF macht und Ethereum akkumuliert, also Ether akkumuliert, dann entsteht ja ein Wahnsinnsrisiko. Das, was bei den Minern die Verteilung der Hashrate ist auf unterschiedliche Miner, ist bei den Stakern ja die Verteilung der Validatoren. Und wenn dann BlackRock eine ganz dominierende Stelle hat, dann könnten die Einfluss nehmen aufs Abstimmungsverhalten. Und das ist nicht der Sinn der Dezentralisierung. Deswegen 9 Ethereum-ETFs, auch super verteilt und das auf unterschiedliche Validatoren, wird nach meiner Einschätzung eben das Ethereum-Ökosystem zusätzlich stabilisieren und zusätzlich stärken und somit dann auch nochmal auf eine andere Ebene hieven, auch für weitere Anwendungen, auch von der Finanzwirtschaft und von der Realwirtschaft. Also auch hier entsteht großes Potenzial parallel dazu, eben mit den weiteren technologischen Adaptionen, Weiterentwicklungen in Bezug auf diese Roadmap, die ja von Vitalik Buterin, wie gesagt, vor kurzem mal publiziert worden ist.
Ich würde sagen, wir haben ja diesmal einen relativen Schwerpunkt bei Bitcoin gesetzt in dem heutigen Video. Lass uns nächstes Mal vielleicht ein bisschen stärker, also nicht jeden einzelnen Punkt in der Roadmap, aber ein bisschen stärker nochmal darauf eingehen, was so, ob es da in nächster Zeit wirklich Ereignisse gibt, die wirklich so stark wie der Merge ihre Schatten werfen, dass wir das nächste Mal ein bisschen stärker vielleicht einen Ethereum-Schwerpunkt mal setzen. Aber Bitcoin, da wird man trotzdem was zu sagen können und müssen, weil man kommt einfach um das Thema definitiv auch nicht drumherum, das ist ja auch ganz klar. Blockchain-Technologie, jetzt ist ja natürlich immer wieder die Frage, synonym Blockchain, ist Blockchain gleich Bitcoin, ist Bitcoin gleich Blockchain-Technologie? Braucht man eigentlich Blockchain-Technologie bei vielen Coins oder reicht dann eine ganz normale dezentrale Datenbank? Da hast du eine ganz schöne Grafik mitgebracht, was grundsätzlich so der Technologiemarkt beim Blockchain, ja, Anbietern und Blockchain insgesamt der Zukunft mit sich bringen könnte.
Genau, also ich will jetzt mal auf die ideologische Sichtweise gar nicht mal eingehen, weil da kommt immer Oracle-Problem. Also wenn man mit einem Bitcoin-Maxi redet, sagt er mir immer gleich, ja, Oracle-Problem, alles andere schlecht. Der Punkt ist der, braucht man Lamborghini oder braucht irgendjemand was anderes Besonderes? Das ist gar nicht die Frage. Fakt ist, es ist da und es kommt, es wird angewendet, es wird investiert und es wird genutzt. Das ist für mich entscheidend, ob man das jetzt braucht oder nicht. Und dann gehe ich davon aus, es wird eben gebraucht, weil es genutzt wird. Und da lasse ich mich eben von den Fakten leiten. Und hier ist es eben so, ich habe jetzt nach Zulassung von den Bitcoin-ETFs enorm viele Zuschriften bekommen, die gelautet haben, alle gleich, Herr Miller, wo kann ich den Bitcoin-Spot-ETF kaufen? Dann denke ich mir mal, ja, sind Sie US-Amerikaner oder was? Nee, wir wohnen in Ulm. Ja, wie kann man denn auf die Idee kommen, ein amerikanisches Finanzprodukt, das in Deutschland gar keine Zulassung hat, dann überhaupt zu kaufen? Also da fehlt ja den Leuten schon noch der Zugangsweg. Also deswegen habe ich auch mal einiger Zeit mal ein bisschen polemisch geschrieben auf Twitter. Der Bitcoin-Spot-ETF, diese Bitcoin-Spot-ETFs haben für Investoren, für Anleger aus Österreich, aus Deutschland den Mehrwert von einem WLAN-Kabel. Gar nichts. Also selbst wenn man es über eine US-Börse kauft, die sind ja steuerlich nicht gut. Also immer Direktinvestments zu machen. Wenn man jetzt aber in die Blockchain-Technologie investieren möchte und nicht in Kryptowährungen investieren möchte, dann gibt es sehr wohl Möglichkeiten. Es gibt nämlich Blockchain-ETFs, die eben nicht in Kryptowährungen investieren, sondern in die unterschiedlichen Blockchain-Projekte. Und diese Blockchain-Projekte, Regierungen, Notenbanken, Unternehmen haben Tausende von Blockchain-Projekten mittlerweile laufen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber das ist Fakt. Und diese Blockchain-Industrie, die Durchsetzung der Blockchain, beispielsweise für Lieferkettenmanagement. Wir haben jetzt in Deutschland, gestern habe ich Markus Lanz gesehen mit dem Lieferkettengesetz, was wir machen. Wir machen ja immer gleich für alles dann wieder ein Gesetz. Ja, das heißt die Dokumentation der Lieferkette. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass man die Lieferkette dokumentieren muss. Klar gibt es da das Oracle-Problem. Wenn derjenige am Anfang in der Lieferkette was Falsches reinschreibt, dann wird auch zum Schluss was Falsches rauskommen. Aber das kann eben auch mittlerweile gelöst werden durch dezentrale Oracles. Das gibt's ja auch. Und auf bestimmte Dinge muss man sich eben in der Erhebung verlassen. Da gibt's ja wieder Wirtschaftsprüfer. Ich kann auch eine Bilanz was total Falsches reinschreiben. Zum Beispiel bei Wirecard. Auch Oracle-Problem. Ja, dafür gibt's halt einen Wirtschaftsprüfer. Wenn der aber auch nicht sieht, auch wieder das Problem. Aber diese Dinge, die werden natürlich hier gefragt sein. Und diese Statistiken, da gibt's die unterschiedlichen Statistiken, die belegen alle die identischen Daten, dass wir ein gigantisches Wachstum in diesen Blockchain-Anwendungen haben. Das heißt jetzt nicht per se, dass Kryptowährungen dafür super erfolgreich sind, aber dass Blockchain-Anwendungen in Banken, in Unternehmen, in Regierungen oder für CBDCs, also für Central Bank Digital Currencies, in Zukunft einen gigantischen Boom erwarten. Auch Beratungsleistungen, da sind auch Unternehmen dabei, die juristische Beratungsleistungen erbringen. Es ist ja nicht nur so, dass dann Techniker gut sein muss, sondern es muss immer ein Jurist drüber schauen. Ist das in dem Markt überhaupt zulässig? Wie sind da die Rahmenbedingungen? Wie geht's über in den nächsten Markt und so weiter? Governance-Themen, was ganz, ganz entscheidend ist. Und deswegen macht es aus meiner Sicht eben Sinn, wer sich dafür interessiert oder sagt, ja, Kryptowährung kann ich mich noch nicht so anfreunden. Blockchain-Technologie finde ich aber doch irgendwie ganz gut. Es gibt auch Möglichkeiten, über ganz normale Wertpapiere in Form von ETFs eben in Blockchain-Aktien zu investieren. Und da sind dann wirklich Aktien drin, die eben wesentliche Umsätze im Blockchain-Bereich machen und nicht irgendwelche AGs, die halt ihren Namen geändert haben, wie früher mal von irgendeinem Eistee-Anbieter und dann Eistee-Blockchain oder irgend sowas und dann Namen draufschreiben. Also das sind auch interessante Entwicklungen.
Ja, Eistee-Blockchain, das war auch so ein Kracher. Passt aber vielleicht auch ganz gut zum Thema, was du nachher noch hast, wenn es ein bisschen um Bezahlungen geht, aber lass uns davor nochmal das Thema Sachsen, ich habe es ja vorher schon angesprochen, anschauen, dass es dort einen relativ großen Zufluss an Bitcoins gab für das Land, die sogar jetzt mehr haben als El Salvador.
Ja, also wirklich faszinierend. Mir hat auch am Anfang die Zahl überrascht und als ich habe einen Blog geschrieben auf meinem Portal CryptoX.biz, habe ich echt gedacht, die müssen sich ja irren. Also wenn man jetzt denkt, also MicroStrategy, wie lange die jetzt gebraucht haben, bis sie mal ihre 100.000, 120.000 Bitcoin zusammengekratzt haben und was für ein Tamtam die drüber gemacht haben und so ein kleines Bundesland Sachsen hat auf einmal 50.000 Bitcoin. Wahnsinn. Aber es kommt natürlich dahingehend, dass die Zeit, in der diese Bitcoin akkumuliert wurden, sehr, sehr lange zurückliegt, nämlich irgendwo im Jahr 2013. Da gab es eine illegale Tauschbörse, also so ein Portal, wo man eben illegale Dinge herunterladen hat können und diese Betreiber dieser illegalen Plattform, die haben eben ihre Einnahmen immer sukzessive getauscht in Bitcoin. Aus meiner Überzeugung haben die es jetzt nicht gemacht, weil sie gewusst haben, oder Bitcoin wird eines Tages so steigen, sondern weil sie einfach Geldwäsche betrieben haben. Die konnten die Euros, die schmutzigen Euros, die sie eingenommen haben, ja nicht einfach auf der Bank einzahlen, sondern die haben das in Bitcoin getauscht, dann auf irgendwelche anderen Bitcoin-Börsen im Ausland versucht auszucashen oder einfach mal akkumuliert. Und dadurch, dass die Bitcoin noch da sind, großenteils, haben sie einfach akkumuliert und auflaufen lassen. Dann ist das Ganze hochgegangen. Dann wurden die eben verhaftet. Und dann gibt's dann irgendwie halt mal einen Deal, wo dann der Staatsanwalt sagt, okay, pass auf, ihr kommt jetzt die nächsten 10 Jahre in den Knast oder ihr gibt's uns die Bitcoin. Und dann gibt's mildernde Umstände und wir verknacken euch nur für 3 Jahre. Untersuchungshaft wird angerechnet. Bei guter Führung seid ihr in 1,5 Jahren wieder frei. Und dann haben die eben offensichtlich die Bitcoin wirklich an die Staatsanwaltschaft oder ans Land Sachsen, als Landeskriminalamt übertragen und somit besitzt Sachsen jetzt 50.000, roundabout 50.000 Bitcoin. Also wirklich auch eine faszinierende Geschichte. Und da zeigt eben auch das, was ich damals gesagt habe, was ich vorher gesagt habe, diese Bitcoin, das sind schwarze Bitcoin, kontaminierte Bitcoin. Was jetzt das Land Sachsen damit macht, das sind ja über 2 Milliarden Euro Gegenwert, eine gigantische Summe, also für so ein Bundesland. Die werden es wahrscheinlich auch früher oder später mal verkaufen, aber das wird dann eben über Kryptobörsen, die werden dekontaminiert. Also diese Bitcoin, die schwarz sind, die werden dann wieder weiß und können dann an Anleger an Fonds, an Investoren auch verkauft werden oder sukzessive in die Märkte gegeben werden. Machen die US-Amerikaner, die Aufsicht, die Justizbehörden in den USA auch. Mich hat jetzt nur die Dimension verwundert, weil ja auch in Deutschland waren immer mal wieder Bitcoin natürlich beschlagnahmt, aber jetzt 50.000 Bitcoin, das ist natürlich eine Hausnummer. Wie gesagt, liegt daran, dass die Schadensfälle bzw. der Tathergang schon so viele Jahre zurückliegt und damals war der Bitcoin halt bei ein paar Euro und die 50.000 Bitcoin waren halt 100.000 Euro wert oder 200.000 Euro wert und jetzt ist das eine Summe von über 2 Milliarden Euro. Also auch eine interessante Entwicklung, wo auch wieder in das Gesamtbild eben ganz, ganz gut passt.
Also wer damals auf der Seite movie2k.to unterwegs war, der hat dazu beigetragen, dass die Summe zusammengekommen ist. Und diese Plattform wurde vom LKA 2011 dicht gemacht. Also kann man wirklich sagen, die haben sehr früh schon angefangen, wahrscheinlich danach auch noch nach dem Dichtmachen weiter Geld in Bitcoin geschoben und zwischen 2010 und 2013 wahrscheinlich stückchenweise Bitcoin gekauft. Du sagst es halt, da kamen halt 50.000 Bitcoins zusammen. Das war damals halt nicht so wie heute. Das zeigt halt doch, es macht häufig Sinn, früh dabei zu sein, auch wenn es ein Risiko ist, ganz klar. Da haben wir das Thema auch. Jetzt hast du wieder gesagt, es gibt wieder Ermittlungen von BaFin und von der FMA in Österreich gegen ja eine Kryptobörse. Auch das sind Ermittlungen. Das heißt also nicht, dass wir jetzt irgendwie einen Finger in die Wunde legen und sagen, eh schlecht oder gut, sondern einfach nur Tatsachen, dass es so ist.
Ja, also die Tatsache, die so ist, ist, die haben eine deutschsprachige Website, die wenden sich an deutschsprachige Kunden und die haben keine Lizenzen. Gleiches gilt natürlich für Österreich, da ist ja auch die Sprache Deutsch. Und auch in Österreich gibt es keine Lizenzen und deswegen ist es nicht legal. Also ich kann nicht ohne Lizenz Kryptowährungen in Deutschland verkaufen. Ihr macht sehr viel Aufwand, kostet sehr viel, die regulatorischen Rahmenbedingungen zu erfüllen, Kryptoverwahrlizenz und so weiter. Und warum das mir jetzt ja natürlich immer wieder auffällt, ist, dass die hochattraktive Affiliate- oder Provisionsprogramme haben und viele deutschsprachige YouTuber BitGet, also diese Kryptobörse, eben empfehlen, weil sie dann natürlich sehr, sehr viel Provisionen erhalten. Aber diese Kryptobörsen, die sind illegal. Also die FMA Österreich hat eine Investorenwarnung veröffentlicht vor BitGet und die BaFin hat eben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen BitGet. Also die dürfen sich nicht an deutschsprachige Anleger wenden und man darf das auch nicht im deutschsprachigen Markt aktiv vermarkten. Und es wird auch in Zukunft aus meiner Sicht bei weiterer regulatorischer Verschärfung Folgen haben für diese YouTuber, die da eben Tracking-Links platzieren und sich offensichtlich nicht jetzt an den Markt auf den Seychellen wenden oder irgendwo im asiatischen Raum, sondern an Deutsche, weil sie ja in deutscher Sprache auch kommunizieren. Also BitGet hat seinen Sitz angeblich auf den Seychellen. Allein das sagt ja auch schon viel. Das kennt man halt vom Urlaub, oder? Malediven, Seychellen. Aber dass da jetzt unbedingt meine Kryptobörse sein muss, ist ja jetzt auch nicht gerade gang und gäbe. Es gibt auch bei einem relativ bekannten Kryptoportal in Deutschland sogar eine Empfehlung für BitGet. Da steht dann drin, dass die angeblich ihren Sitz in Singapur haben. Stimmt einfach nicht, weil Singapur geht ganz, ganz scharf gegen derartige Dinge auch vor. Also der Sitz angeblich ist Seychellen. Wenn er auf diese Internetseite geht von BitGet, bitget.com, da steht alles Mögliche zur Regulierung. Also da wird man wirklich totgeschlagen. Es sind aber keinerlei Lizenzen da. Ich habe die auch angeschrieben, Stellungnahme gebeten, habe auch keine Rückmeldungen erfahren. Ich stelle aber immer wieder fest, wenn ich eben im Internet mich in Foren bewege und dann stellt jemand eine Frage, welche kostengünstige Kryptobörse kannst du empfehlen oder so, dann kommt immer sehr schnell BitGet mit einem Tracking-Link, also mit einem Provisionslink. Ja, es ist natürlich ein Wahnsinn, also so eine Kryptobörse zu empfehlen, die überhaupt keine Lizenzen hat. Es ist auch fragwürdig, es gibt auch Gerüchte, ob das wirklich auch alles so da ist. Klar, die stehen, auf ihrer Website steht wieder was von Merkle Tree, alles gedeckt und so weiter. Also für mich ist das so eine Art, das sage ich jetzt mutmaßlich, könnte was sein wie FTX 2.0. Grob fahrlässig finde ich einfach mit deutscher Sprache an deutsche Investoren wenden und diese ganzen Vermittler, diese ganzen YouTuber, die diese Kryptobörse promoten. Also verstehe ich nicht, wie man das machen kann. Teilweise auch mit dem deutschen Impressum. Also wenn ich eine Krypto-Website habe und dann mit dem deutschen Impressum eine Börse aus den Seychellen ohne Lizenzen promote, dann muss ich nicht wundern, wenn ich irgendwann mal auch einen Brief bekomme von der BaFin oder von der Finanzmarktaufsicht Österreich und das finde ich sehr, sehr gut. Deswegen meine Warnung heute einfach mal vor BitGet. Also einfach, macht's doch nichts bei BitGet. Egal, ob die Gebühren super toll sind. Ja, um das geht's ja gar nicht. Klar, es gibt sicherlich auch andere Börsen, die gute Gebühren haben, aber die Lizenzen haben. Und das ist eben die Grundlage und die fehlen hier komplett.
Vielleicht ganz kurz nochmal nachgehakt. Du sagtest gerade illegal. Die Bewerbung der Seite und ihr offizielles Angebot in deutscher Sprache ist illegal. Oder wenn eine Privatperson dieses Ding nutzt, das ist ja theoretisch nicht illegal, halt nur riskant.
Genau, also die Privatperson kann das natürlich nutzen. Es ist ja zum Beispiel so, Schweizer Banken oder Kryptobörsen dürfen ja auch keine aktive Werbung machen. Aber wenn man da aus Deutschland die Website aufruft, dann gibt es teilweise entweder Geoblocker oder es gibt Disclaimer, wo dann anklicken muss, ich bin kein Amerikaner, ich bin kein bla bla bla, ich mache das auf eigenes Risiko und so weiter. Und wir hatten diese Fälle auch in der Vergangenheit beispielsweise mit Binance. Bis vor einigen Jahren hatte Binance eine komplett deutschsprachige Website. Hier hat auch die BaFin dann eine Warnung gemacht und Binance hat dann eben als ersten Schritt eben reagiert und gesagt, okay, wir nehmen das eben herunter. Das Risiko für einen Privatanleger kann trotzdem nach wie vor ein Deutscher bei Binance ein Konto öffnen. Ich nehme an, das ist nach wie vor möglich, obwohl sie es eigentlich nicht dürften. Und Kryptobörsen, die seriös agieren, lehnen diese Kunden ab. Also ich kenne das zum Beispiel von dem holländischen Beispiel, Anycoin Direct aus den Niederlanden hat jetzt 3 Jahre lang gewartet auf eine BaFin-Lizenz. Und in dieser Zeit haben die eben für Deutsche abgeschaltet. Das heißt, sobald ich einen Wohnsitz eingebe, kam eben, tut uns leid, Sie sind Deutscher, Sie haben Wohnsitz in Deutschland. Wir können Ihnen kein Konto eröffnen, bis die BaFin-Lizenz vorliegt. Und normalerweise wäre Binance seriös, müsste Binance das so machen, sobald ein Deutscher ein Konto eröffnet oder ein Österreicher oder ein Holländer, also in all den Ländern, wo Binance nachweislich keine Lizenzen hat oder auch BitGet, müsste dann die Meldung kommen, leider können wir Sie nicht onboarden, also wir können kein Konto Ihnen geben, weil in dem Land, auf dem Sie Ihren Wohnsitz haben, haben wir keine Lizenzen. Und ich, andersrum sehe ich es ja bei europäischen Kryptobörsen, ich weiß nicht jetzt, wie das bei euch ist, aber ich habe immer mal Zuschriften aufgebrachte Anleger, die dann sagen, Herr Müller, ich bin nach Thailand gezogen, ich habe da eine Adressänderung gemacht bei meiner Kryptobörse, jetzt haben die mir das Konto gekündigt. Da habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, das ist so, das ist vollkommen richtig.
Steht auch so in AGBs drin. Ich wurde vor kurzem angefragt, auch von einem Bekannten, der gerade für ein halbes Jahr in Thailand unterwegs ist und gerade seine Handy verloren hat und schießt mich tot, also wirklich seriös, aber mit Adresse aktuell in Thailand. Keine Chance, dürfen wir nicht.
Genau, das gibt es eigentlich anders. Südafrika zogen, Amerika zogen und so weiter, da wird das Konto gekündigt.
Also genau, jetzt nicht nur Thailand, sondern insgesamt. Genau,
also es gibt ja die EBR-Länder oder bestimmte Länder, aber bestimmte Länder sind eben außen vor. Und normal wäre so eine Börse eben seriös unterwegs, wäre das von vornherein eben ausgeschlossen. Das Thema illegal, das ist jetzt natürlich immer relativ zu bewerten in diesem Zusammenhang. Fakt ist, keine Lizenzen sind da. Wenn ich dann trotzdem eben aktiv mich an diesen Markt wende, dann führt es eben dazu, dass die FMA warnt und die BaFin ermittelt. Das ist ja auch vollkommen klar. Und nochmals, auch wenn es funktioniert, birgt es eine Gefahr für die Zukunft, für den Anleger. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt, dass die Kryptobörse eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, mal hops zu gehen. Aber wenn da irgendein Vorfall ist, ja, klagen Sie mal auf den Seychellen. Also wir haben ja in Deutschland die Fälle gehabt, dass Kryptoanbieter zumachen mussten. Zum Beispiel Bitwala bzw. Nuri. Da hat grundlegend niemand sein Geld verloren, außer er hat das jetzt mit dem Ertragskonto gemacht über Celsius, also Bitcoin verliehen, andere Schiene. Aber diejenigen, wo Bitcoin, Ethereum bei Nuri hatten, die wurden vollkommen geordnet abgewickelt. Wenn sowas aber bei FTX passiert oder bei einer Kryptobörse auf den Seychellen oder bei Binance, wo keiner weiß, wo sitzen die überhaupt, ja, dann mal viel Freude, wenn so eine Ablegung erfolgt. Und der andere Punkt ist der, ich muss mir ja heute schon überlegen, wie bekomme ich denn meine Kryptos irgendwann mal wieder zurück? Weil irgendwo, also von der Kryptobörse aus den Seychellen, irgendwo will ich ja mal eine Auszahlung und Übertragung machen. Und sobald ich das auf eine andere Schnittstelle übertrage, sei es eine regulierte Kryptobörse, wo ich eine Fiat-Schnittstelle habe zu meinem Bankkonto, da kommt sofort Bing, Mittelherkunftsnachweis, wo kommt das her, was ist, und es gibt nur Probleme. Also das kann ich heute schon garantieren.
Weil wahrscheinlich dort kein KYC vorgenommen worden musste und sobald es dann in den KYC-bereiten Bereich kommt, muss man halt das Ganze nachlegen.
Genau. Aber grundlegend, also warum, wenn jetzt die BaFin warnt und die FMA warnt, klar, das sind Ermittlungen, das ist kein Beweis für irgendwas. Aber also wenn die schon warnen, dann sollte ich mal vielleicht überlegen, so einen Anbieter mal tendenziell eher zu meiden. Und als Vermittler, als Promoter, also als jemand, der auch Verantwortung hat gegenüber meinen Zuhörern, ja, das nicht auch noch pushen und sagen, da super, Konditionen, nimmt meine Tracking-Links, ich hau da jetzt die ganzen Kunden da drauf, also als deutschsprachige, im deutschsprachigen Raum. Also das finde ich eben auch verwerflich und deswegen finde ich es gut, dass hier auch eben der Gesetzgeber, die Aufsichtsbehörden auch diese Intermediäre stärker in Zukunft in die Haftung nehmen werden und dass das eben auch Folgen haben kann für diejenigen, die derartiges promoten, wenn schon Warnungen vorliegen.
Ja. So, zum Schluss können wir jetzt auch denken, kriegst du dafür einen Promotion-Link, weil du plötzlich kommst und sagst, hey, die Art des mobilen Bezahlens ändert sich. Ich finde es aber interessant, weil genau das, was du hier mal ansprechen möchtest, habe ich mir vor 2 Jahren auch mal angeschaut und mir überlegt, wie soll das funktionieren. Es geht darum, ich selber habe zum Beispiel kein Geldbeutel dabei. Ich habe immer mein Handy dabei, habe meine Google Wallet, klicke da drauf und mache da einen Piep und alles ist gut. Es geht dann noch viel, viel weiter, weil nicht jeder hat immer sein Handy dabei. Es gibt ja auch Anbieter, die das Ganze noch einfacher in Anführungszeichen machen, dem einfach nur sagt, ich habe einen Ring dabei, den hebe ich hin mit dem NFC-Chip, es macht Piep und ich laufe weiter. Ist das für dich so die Art der Zahlung der Zukunft, was wir gerade angesprochen haben?
Also ich muss sagen, ich finde es genial und ich nutze jetzt seit einiger Zeit, soll auch überhaupt keine Werbung jetzt sein für den Anbieter. Es gibt viele Anbieter von Bezahlringen. Dieser Anbieter ist mir halt aufgefallen, das erste Mal bei der Höhle der Löwen. Und jetzt nicht irgendwie bei einer Fake-Sendung Höhle der Löwen, sondern wirklich bei der Höhle der Löwen. Also die haben diese Bezahlringe. Also dieser Ring da oben, dieser Ring ist aus Keramik, den gibt's in unterschiedlichen Breiten, also für breitere Ringe oder wie ein Ehering. Eben auch in unterschiedlichen Farben, weiß, Holz, schwarz, also auch ein modisches Accessoire. Und bei der Umfrage von Mastercard geben ja auch immer mehr Menschen mittlerweile an, sie sehen das auch als modisches Accessoire. Und über NFT-Technologie ist es eben so, dass man über eine App bei diesem Ring seine Kreditkarten hinterlegen kann und dann hält man nur noch den Ring hin. Ich habe jetzt heute außersehen, weil heute Valentinstag ist und ich schon mal ein bisschen mich ausgerüstet habe vor einem Abend den Ring nicht dabei, sondern einen Ehering angezogen. Aber deswegen kann ich nicht zeigen, aber das sieht genauso aus wie auf dem Bild. Und es ist faszinierend, also das erste Mal, wo ich im Restaurant damit zahlt habe, und du legst halt dann deine Hand auf das Gerät, die schauen ja auch recht blöd. Also da kann man jetzt sagen, okay, ist das jetzt ein Gimmick, ist das jetzt ein Gag? Ich finde das absolut super, weil zum Beispiel hier auf Mallorca gerade im Sommer, da lauft man viel im T-Shirt oder in der Badehose rum und da verliere ich eh bloß meinen Geldbeutel oder Geld oder so. Also nichts dabei zu haben, nur den Ring. Und diesen Ring, den verliere ich weitaus weniger schnell wie eine Kreditkarte in der Hosentasche oder selbst eine Smartwatch. Also ich finde es super bequem und dann mit so einem Ring eben zu bezahlen. Und ich glaube schon, dass das ein Trend ist, der in Zukunft, das belegen ja auch die Umfragen, sehr, sehr stark zunehmen wird. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, diese Umfrage, auf die ich mich jetzt hier beziehe, die kommt von Mastercard und dem Ringanbieter. Das wäre jetzt genauso, wenn ich eine Umfrage zum Tesla mache und der kommt von Tesla und von einem Elektromotor-Komponentenhersteller oder ähnliches. Ist ja klar, dass da was Positives dazu kommt. Aber es hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Also, oder einen anderen Hintergrund. Es gibt derzeit 2 tendenzielle Entwicklungen. Eine regulatorische Entwicklung und eine technologische Entwicklung. Die regulatorische Entwicklung besagt, dass eben die EU beschlossen hat, eine Bargeldobergrenze zu machen von 10.000 Euro. In Deutschland gab es bislang keine Bargeldobergrenze. In meiner Wahlheimat, Spanien, auch in Frankreich, gab es bislang eine Bargeldobergrenze von 1.000 Euro. Also 1.000 Euro schon sehr, sehr niedrig. Aber diese Bargeldobergrenze, oder bei Edelmetallen ist es zum Beispiel so, dann hat man die Geldwäschebestimmungen für Edelmetalle schon länger runtergesetzt, auch in Deutschland, auf 2.000 Euro. Also ich darf nur mit 2.000 Euro anonym Gold kaufen, ohne mich zu legitimieren. Und das sind natürlich sehr geringe Grenzen. Und jetzt wird natürlich innerhalb der EU der Rahmen geschaffen, dass eine gesetzliche Grundlage ist mit 10.000 Euro. Wenn aber denen morgen einfällt, wir machen das nur 100 Euro, dann ist diese 10.000 Euro innerhalb von dem Tag angepasst auf 100 Euro. Also das Bargeld wird verschwinden, auch nochmals, ob man das gut findet oder ob man es schlecht findet, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber Bargeld macht technologisch keinen Sinn mehr, macht auch ökonomisch keinen Sinn mehr. Wenn man immer sieht, die ganzen Supermärkte, da müssen sie irgendwelche Münzen zusammensuchen, zusammensammeln, da muss man mit dem Geldtransporter die irgendwo hinfahren, da muss man die lagern, dann werden sie nur überfallen. Das kostet ja ein gigantisches Geld. Und da ist man nicht mehr wettbewerbsfähig zu anderen Unternehmen, die heute schon komplett digital agieren. Und irgendwann wird es halt einen Supermarkt geben, der alles nur noch digital macht. Und der andere Supermarkt, der nur Bargeldhortung macht, der wird Probleme bekommen, weil er natürlich exorbitant höhere Kosten hat. Das heißt, ökonomisch macht Bargeld keinen Sinn. Technologisch macht es doch überhaupt keinen Sinn, dass jemand vor mir im Supermarkt steht und irgendwelche Münzen rauskramt, hinlegt einen Schein und dann wieder Restgeld und dann wieder also macht keinen Sinn. Also technologisch macht es auch keinen Sinn. Die Sicherheitskomponenten sind mittlerweile auch so gut, dass man das alles strukturieren kann. Und regulatorisch geht der Trend eben auch dazu, dass Bargeld immer stärker zurückgedrängt wird. Und deswegen ist meine Animierung jetzt mal die, einfach sich frühzeitig mit diesen Dingen zu befassen. Unabhängig davon, ob wir Bargeldverbote sehen oder sonst was. Ich finde es einfach super. So Ring kostet ein bisschen mehr wie 100 Euro. Es ist ein gutes Gimmick und ich schätze das mittlerweile auch. Gerade wenn ich irgendwo baden gehe oder im Sommer in Thailand bin, da bin ich eh bloß am Strand und da habe ich immer mein Geld dabei, ohne dass ich irgendwas anderes dabei habe. Weil jeder hat da ein Kartenlesegerät, wo ich das hinhalten kann. Die haben 5G an der letzten Strandbude und wie gesagt, daheim bei meiner Mama in Neu-Ulm kletter ich auf den Baum, damit ich überhaupt einen Empfang habe. Also die sind da eben super weit. Deswegen finde ich diese technologischen Entwicklungen super interessant. Und vielleicht wäre es auch überlegenswert, jedem Flüchtling so einen Ring zu geben, um das auch zu tracken, zu überwachen, zu kontrollieren, zu administrieren, Kosten zu reduzieren, Kontrolle wieder zu erlangen, als eine Plastikkarte, wo ja wieder in der Herstellung teuer ist, dann verliert man die und so weiter. Also man kann da auch eine Wallet integrieren und in der Zukunft wird es natürlich noch weitergehen, dass man, die technologischen Grundlagen sind gelegt, dass man eben seine Haustür damit aufschließt, dass man seinen Tesla damit startet, dass man seinen Safe damit öffnet oder was weiß ich. Also man kann die unterschiedlichen Dinge machen.
Lightning Network Wallet vielleicht hinterlegt, anstatt nur klassische Mastercard, vielleicht eine Lightning Wallet, wäre ja auch sicherlich möglich, weil im Handy ist ja auch, ich habe eine Software dahinter und über den NFC-Chip schicke ich meine Bitcoins auch von der Wallet. Auch das wäre vielleicht irgendwann mal denkbar. Und dann kriegt man so wieder auch den Bogen zum theoretischen Einsatz von Bitcoin als Zahlungsmittel über meinen Ring. Bisher bin ich immer so ein bisschen der Meinung, okay, welche Distanz, auf welcher Frequenz komme ich irgendwo daneben vorbei und mache dann plötzlich Piep. Es gibt Menschen, die dann extra so einen riesen Stahlkasten um ihre Kreditkarten rumbauen, habe ich das Gefühl. Und andere tragen es an der Hand. Also ich bin immer so hin und her gerissen, aber ich muss auch zugeben, ich bin eher auch Team Bargeld los, weil wenn ich Bargeld habe, weiß ich immer nicht, wohin damit. Bin jetzt total bescheuert, aber ich komme so selten zur Bank. Und da muss ich irgendwo gucken, wie kriege ich das los? Meistens gebe ich es dann meinen Eltern und die müssen es mir wieder zurücküberweisen. Klingt total bescheuert. Aber ja, ich glaube, es liegt in den Deutschen grundsätzlich so in den Genen. Nördlich von uns, ja, in Skandinavien, da sitzt jeder Bettler mit dem Kartenlesegerät da. Und wir sind in Deutschland auch sehr, sehr stark aufs Bargeld fixiert. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Also da bin ich bisher, mich stört es, wenn es Bargeld gibt. Aber für den Einsatz selber muss ich mich auch outen, bin ich eigentlich jemand, der selten zu den Scheinen oder zu den Münzen greift.
Ja, und übrigens nur zu der Sicherheitskomponente, was du gesagt hast, stimmt. Also das haben natürlich viele. Ich kann das natürlich auch so konfigurieren, dass ich zum Beispiel ab 50 Euro einen PIN eingeben muss. Also ich kann das, ich weiß nicht, ob das geht, aber vielleicht geht es sogar ab dem ersten Euro, dass ich sage, okay, ich halte es hin, aber muss zusätzlich eben zur Sicherheit einen PIN eingeben, nicht, dass ich dann am Strand in der Sonne schlafe und dann kommt einer mit dem Kartenlesegerät und hält das Ding an meinen Ring oder ähnliches. Ja, es ist ja alles möglich oder hackt man einen Finger ab oder ähnliches. Gerade auf hier auf Mallorca ist zum Beispiel so, wir haben riesige Probleme mit Überfällen, also mit diesen Rolex-Banden. Also da wird da der halbe Hand abgehackt und dann wird da die Uhr geklaut und ähnliches. Ich habe ein paar Bekannte, die gehen nur noch mit der Billiguhr weg oder mit der Smartwatch, damit das nicht passiert oder ähnliches. Oder K.O.-Tropfen beispielsweise, auch eine große Problematik. Also es gibt ja auch viele Dinge. Nur, ich finde, das Interessante ist, weil wir ja immer diese Thematik haben, Überwachung, Überwachung, Überwachung und das negativ bewerten. Überwachung heißt für mich, wenn sie von mir ausgeht, Kontrolle. Das heißt, ich habe in meiner App jeden Centbetrag, wo ich irgendwo bezahlt habe, wenn ich mit einem 50-Mark-Schein weggehe, Euro-Schein weggehe, dann weiß ich schon nach dem fünften, sechsten Zahlungsvorgang gar nicht mal, was habe ich vielleicht bezahlt. Und diese digitale Welt gibt uns ja Möglichkeiten an der Hand, uns auch besser zu schützen und zu kontrollieren. Und vielleicht noch eine Anekdote. Bei mir ist es so, ich habe ja hier mein Büro, ich bestelle mir mein Mittagessen auch über eine App und so weiter. Also man ist vollkommen digitalisiert. Und mir ist jetzt in den letzten Monaten mal aufgefallen, dass ich immer Abhebungen hatte auf meinem Bankkonto von 600 Euro und Gutschriften. Und zweimal war das, ich habe dann nicht näher drüber nachgedacht. Und neulich habe ich müssen mal was bar bezahlen, dann bin ich runter, habe 600 Euro abgehoben, unter meinem Büro ist eine Bank. Dann war ich da, wo ich bezahlen habe müssen, dann habe ich kein Geld gehabt. Dann habe ich gedacht, oh Gott, bin ich ausgeraubt worden? Und dann habe ich mir mal überlegt, was ist denn eigentlich passiert? Und jetzt ist es so, ich gehe an den Geldautomaten, tippe ein und vergesse das Geld mitzunehmen, weil ich nicht mehr gewohnt bin, dass da Bargeld rauskommt. Weil ich kippe natürlich bei meiner Essens-App, also Glovo heißt die auf Mallorca, ein, zack, zack, zack. Und irgendwann klingelt es an der Tür und dann denke ich mir, was ist jetzt? Ach ja, ich habe ja Mittagessen bestellt. Also solche total digitalisierte Dinge, da verlieren wir die analoge Thematik. Interessant. Also, aber interessant ist übrigens auch, dass das Geld dann doch wieder gut geschrieben wird, also beim Geldautomaten.
Ja, es wird nach einer gewissen Zeit eingezogen, schwupp und wieder drauf. Aber wenn es schon zweimal passiert ist, Markus, also du sollst ja echt Gedanken. Ja, Thema analog, guter Abschluss. Analog, wer Markus analog erleben möchte, wie gesagt, kommt dieses Jahr 27. April nach Stuttgart auf die Invest. Und es gibt ganz, ganz viele schöne Vorträge zu Thema Krypto, aber auch zu anderen Geldthemen. Es wird sicher sehr, sehr spannend und ich bin wieder sehr, sehr aufgeregt. Ist wirklich so, weil wir haben, glaube ich, insgesamt 26 oder 27 Blogger und Bloggerinnen auf der Blogger-Lounge mit vielen, vielen Vorträgen. Ich glaube, 15 Vorträge gibt es unter anderem. Wir werden auch Diskussionsrunden auf der Blogger-Lounge machen. Also schaut auf jeden Fall vorbei, um euch eure monatliche Dosis Markus Miller abzuholen. Wie gesagt, zum nächsten Video, glaube ich, machen wir ein bisschen Deep Dive Ethereum. Und denkt dran, ja, ich will. Also wer zufällig vielleicht ein Buch zugeschickt bekommen möchte, einfach unten mal ja, ich will in den Kommentaren schreiben. Dann such mal einfach irgendjemanden aus und schicken oder vereinbaren dann, wie wir das Ganze zuschicken möchten. Von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuschauen. Wieder am Schluss nach knappen 2 Stunden und 40 Minuten. Wer jetzt noch kein Abo dagelassen hat oder uns folgt, ganz ehrlich, sofort machen, weil sonst, man merkt ja, scheinbar war es nicht so schlecht. Vielen Dank dafür und Markus, bis zum nächsten Mal.
Ja, von meiner Seite aus auch vielen Dank. Wie gesagt, mein Buch kommt 20. Februar und ich freue mich natürlich über jede positive Rezension auf Amazon. Würde mich sehr freuen, auch um Unterstützung von Kapitalschutzfürst. In diesem Sinne, bis zur Invest freue ich mich auch sehr drauf. Ansonsten bis zum nächsten Ethereum-Krypto-Update. Viele Grüße.
Ach komm, sag's doch einmal noch richtig.
Also, Ethereum, genau.
Ethereum. Irgend sowas. Ach, Running Gag. Guckt euch mal Videos von vor 4 Jahren an, da wisst ihr, was ich meine. Ciao, ciao.